Ich bin Polly.
Ich bin Sebastian.
Das ist unser Podcast Augen zu und durch und wir sprechen hier mit Tätowierern, Sammlern und miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung
und das ist unsere nächste Folge.
Willst du jetzt anfangen?
Du fängst immer an, du bist der Widder.
Aber wolltest du anfangen?
Auf keinen Fall, fang an.
Wir haben jetzt schon das Gefühl, dass wir uns seit Jahren kennen. Und zwar Sebastian, ich und Laura Jana, die heute zu Gast ist. Hallo.
Hallo.
Für alle.
Hallo.
Für alle, die das nicht einordnen. Wir fragen heute nicht warum, aber sie ist the girl with the matchsticks. Aber das kann man überall nachlesen.
Die einzige Folge, die ich vorbereitet habe.
Ja, aber wir fragen das mit Absicht nicht.
Eine Antwort.
Weil man kann es überall nachlesen, habe ich gehört. Sondern Sebastian hat, um das nicht zu fragen, hat er eine andere Frage dazu vorbereitet.
Die willst du jetzt gleich hören, oder was? Ach, du wirst gleich einsteigen. Und diese Quickies und den ganzen Scheiß weglassen.
Gleich. Nein, kommt gleich.
Hey, ich würde aber meine erste Frage, würde ich aber lieber stellen, ist, warum hast du aufgehört mit Tätowieren?
Das ist ja die lange Frage. Da gehört jetzt die lange Antwort dazu.
Ja, da will ich rein jetzt.
Los.
Also das ist der Ist-Zustand, da will ich jetzt was wissen und dann können wir den Rest danach aufbauen.
Ja. Ich habe aufgehört zu tätowieren auf... Boah, ey, wie fasst man das denn zusammen, dass es nicht 3 Stunden dauert? Das
kann ja 3 Stunden dauern.
Oh, nee.
Leute, nehmt euch ein Papier, einen Stift, einen Pinsel, euer iPad, fangt an zu zeichnen und hört zu.
Rein zeitlich einzuordnen, wie lange tätowierst du jetzt gerade nicht mehr?
Seit einem... knapp einem halben Jahr.
Halbes Jahr. Mhm.
Wie also lange hast du vorher tätowiert?
Ungefähr 10 Jahre.
Mhm.
Mhm.
Ohne Pausen? Also so Workaholic richtig durch?
Ja, doch. Ich habe schon mal ab und zu, ich habe halt relativ schnell gemerkt, als es dann ein bisschen doller wurde alles, mehr wurde, dass ich mal so immer einmal im Jahr einen Monat freigemacht habe. Mhm. Dann bin ich Thailand oder Costa Rica oder so einen Monat gar nichts gemacht, weil das total wichtig war für mich. Um so den Kopf frei zu kriegen. Ich finde, man ist ja dann auch in so einer Starre, macht die ganze Zeit das Gleiche und dann mal was komplett, irgendwie mal was anderes zu sehen und sich nicht permanent damit zu identifizieren, dass man das ist, ne?
In den Routinen so festzuhängen.
Ja, und das ist ja auch, ich meine, ich bin zwar total viel gereist, aber letztendlich, ich meine, ich war 2 Wochen in San Diego, ich habe nicht einmal mehr gesehen. Ich habe ja nur gearbeitet und das habe ich total viel gemacht.
Also als Guestspots gereist, wirklich.
Genau. Mhm. Also ich bin ja dann so ein halbes Jahr am Stück gereist und dann, ich habe dann nur gearbeitet.
Mhm.
Und habe mir da gar nicht die Zeit genommen, irgendwie was
zu sehen vom Drumherum.
Wenig,
ja,
würde ich sagen. Also ich hatte da, vor allem wenn es so Länder waren, wo ich das erste Mal oder Städte war, in denen ich das erste Mal war. Und dann gibt es ja auch Studios, die sind jetzt nicht so, ja, du kannst bei mir pennen und wir machen ganz viel mit dir, sondern die, mit denen hast du nur Kontakt, wenn du im Studio bist. Die gehen dann halt ab und zu mal was mit dir trinken. Ist nicht so meins. Und deswegen, die haben dann, ja, dann hat sich das so, dann war man viel alleine, ne? Man ist dann zum Studio gegangen, dann zurück und dann, das war dann, glaube ich, am Ende auch das Problem, dass ich das dann so ein bisschen übertrieben habe. Und ich habe relativ früh, so vor 1,5 Jahren, glaube ich, ich bin ganz schlecht mit Zeiten. Deswegen werden das Fantasiezeiten sein, die ich euch jetzt hier sage.
Das ist super.
Sehr egal, weil keine Ahnung hat.
Also ich muss mir nichts merken. Das ist alles Fantasie, schön.
Das ist großartig, weil es kann ja auch keiner nachvollziehen, wenn ich Scheiß erzähle. Und ich habe dann so vor 1,5 Jahren habe ich schon angefangen zu merken, okay, irgendwie geht's mir nicht so gut. Irgendwie, ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Ich krieg so komische, wie so Schwindelgefühle, währenddessen ich arbeite. Und ich habe immer gemeint, mir wird das alles zu viel, krieg Herzrasen. Und ich habe das gar nicht so richtig verstanden. Dann angefangen, meinen Kunden zu sagen, es tut mir total leid, aber ich muss dabei Musik hören. Habe dann angefangen, so Klaviermusik zu hören, die einen so beruhigt. Dann ging das am Anfang und dann habe ich gemerkt, okay, es wird immer weniger. Ich hatte dann schwitzige Hände und keine Ahnung. Und dann hatte ich gleichzeitig dazu eine Traumatherapie angefangen. Die wurde dann immer heftiger. Dann ist ja meine Kollegin gestorben, nach einem Jahr. Die hat ja gegen den Krebs verloren.
Das ist eine Kollegin, mit der du direkt zusammengearbeitet hast?
Ja, Reni, Marini bei Pechschwarz. Mhm. Und die wurde diagnostiziert mit Krebs. Und das war relativ heftig, aber wir dachten eigentlich die ganze Zeit, das wird schon wieder. Hm. Irgendwie, die kriegt das hin. Die war auch immer so, die war auch eigentlich von Anfang an ziemlich so, ich hatte das Gefühl, die schafft das. Die hatte so viel in der Zeit so hingekriegt. Die hat sich total entwickelt und dann kam doch das und wir waren so, boah, ey, das ist ja voll unfair. Und ich dachte aber immer, die schafft das. Das war so ein bisschen abstrakt, dass das
passiert.
Man hat sich das immer vorgestellt, dass, ja, und was ist, wenn sie es nicht schafft? Und das war aber so abstrakt, dass das gar nicht zur Debatte richtig stand, obwohl es ja klar war, dass das auf dem Tisch, das war auch super aggressiv. Wir wussten schon von vornherein, es ist richtig krass aggressiv. Ja, und dann hat die immer mehr abgebaut vor uns.
Aber ihr habt es sozusagen euch nicht so drauf eingestellt, weil es so
abstrakt war. Doch, irgendwie schon, aber ich habe halt total das Problem mit dem Tod. Mhm. Meine Chefin genau das Gleiche, also Ela, Chefin, sehr gute Freundin von mir, auch genau das Gleiche und wir konnten uns damit gar nicht auseinandersetzen. Mhm. Richtig. Ja, und dann ist die gestorben und es war heftig. Also ich muss auch sagen, es ist auch ganz lange nicht, ich habe immer gemerkt, es kommt so an und dann war es so, oh, nee, ich kann damit nicht umgehen. Also ich muss das wegdrücken. Ja, und es war krass irgendwie. Ich kann mich auch so, habe auch Schwierigkeiten, da so viel drüber nachzudenken, weil ich das sofort, mein Gehirn das so ausschaltet. Aber ich glaube, es war mit ein Grund, warum es mir dann nicht gut ging, aber es hat ewig gebraucht, dass ich das verstanden habe. Mein Stiefvater ist vorher gestorben und das war dann auch schon so und das war mir dann alles zu viel plus dieser Traumageschichte. Und
in welchen, also ist das alles in einem Jahr passiert oder war das so eine Abfolge von... Ja, das ist schon wieder
das Problem mit der Zeit, ne?
Aber gefühlt hat es sich angefühlt wie, es kommt gerade alles auf
einmal. Ja, ist schon alles so ein bisschen, ja.
Zusammengefallen.
Ja. War schon alles. Ja, plus vorher hatte ich ja schon die Traumatherapie. Ich war ja vorher schon, mir ging es ja vorher schon nicht gut. Dann kam auf einmal all das.
Während der Traumatherapie quasi?
Ja, und danach auch. Also ich hatte ja die Traumatherapie irgendwann mein Stiefvater ist dann gestorben. Boah, ey, Leute, ich kann mich da nicht dran erinnern. Das ist alles so ein Mischmasch, ist so ein...
Aber ist doch okay, weil du nimmst es ja als so ein Mischmasch auch wahr,
genau,
dass das alles voll. Irgendwie zusammen alles passiert
gleiche,
ist.
Alles die gleiche Zeit. Und dann hat, und dann habe ich gemerkt, ich bin einfach immer mehr überfordert, konnte nicht mehr arbeiten einfach. Ich habe Panikattacken bekommen während des Arbeitens.
Wie fühlen sich die bei dir an?
Ich kann es... Ja, da ich sehr dolle Flugangst auch habe, kann ich das nur damit, wenn so Turbulenzen anfangen und man denkt, jetzt geht's bergab, ne? So fühlt sich das an. Es war wirklich, ich habe nicht mehr klar gucken können und dann war wirklich wie, ich verkack's jetzt. Es war ganz verrückt, obwohl ich doch jetzt 10 Jahre vorher Tätowierung gemacht habe. Ich habe das gar nicht verstanden, woher kommt denn das auf einmal, das, was immer ging. Und dann, wenn Kleinigkeiten passiert sind, kleine, mini-kleine Fehler, die normalerweise kein Problem wären, sind dann, das explodiert in meinem Kopf und ich musste weinend aufs Klo. Also das war schon absurd und das konnte ich ja dann auch niemandem mehr antun. Und dann hatte ich eine Reise aber noch gemacht. Ich dachte, ich krieg das noch hin. Mit einem Kollegen von mir, dem Max Ludwig. Schweiz, Frankreich, Spanien. Und da war dann eine Convention dazwischen, die ist ein bisschen eskaliert, weil da war dann klar, ich muss jetzt eigentlich aufhören. Dann war ich in Spanien noch, hab da beim El Carlo gearbeitet im Laden.
Nach der Convention?
Ja.
In Frankreich?
Ja.
Okay.
Nach der Convention.
Also wo schon eigentlich Spanien total das Peak erreicht war.
Aber ich hatte ja quasi schon alles organisiert. Ich wollte niemanden enttäuschen.
Und du wolltest auch durchziehen, genau.
Ich wollte durchziehen und ich wollte auch niemanden enttäuschen. Ja. Und ich hatte totale Angst. Wie sollst du das jemandem erklären? Ich bin nicht davon ausgegangen, dass das irgendjemand nachvollziehen kann. Dass das ist ein Problem, weil die tätowieren ja alle. Jeder kriegt es hin. Warum soll das denn jemand nachvollziehen, dass das auf einmal bei mir nicht mehr geht? Und ich verstehe es ja auch selber nicht.
Was heißt denn eskaliert? Kannst du die Situation beschreiben oder willst du die beschreiben?
Oh ja, ey, das war schlimm. Das war schlimm.
Auf einer Messe?
Ja, auf einer Messe. Ich hatte so 3 Girls, die angekommen sind. Die wussten doch gar nicht, wer ich bin. Die kamen einfach an, wollten so 3 Mädels Freundschaftstattoo machen. Und ich dachte, ja komm, kriegst du hin, ist doch kein Problem. Ganz klitzeklein am Handgelenk. Und ich hatte schon das falsche Setup eigentlich. Aber ich dachte, was soll's? Ich meine, machst du mal schnell, ist ja jetzt kein großes Ding. Ich habe aber gemerkt schon währenddessen, ich anfange, meine Hände fangen an, richtig schlimm zu zittern. Und ich fange an, ich merke, ich kann es nicht. Ich kann es einfach nicht. Und das war, ich wusste aber, ich muss. Und ich habe jetzt noch danach noch zwei andere. Und das war, auf einmal wird mir heiß kalt. Ich gucke nur Max an und sag so, Max, komm mal her. Du musst dieses Tattoo jetzt zu Ende machen. Und Max guckt mich an und sagt, okay. Und dann habe ich sie nur angelächelt, ich konnte ja auch kein Deutsch, angelächelt, habe meine schwitzigen Hände von den Handschuhen befreit, bin raus, grinsend und angefangen zu heulen und habe mich rausgesetzt und habe 2 Stunden lang gezittert und geheult. Und er hat einfach knallhart die Tattoos fertig gemacht.
Wusste er schon, dass es Themen gibt bei dir dass dir das schon jetzt im Laden erzählt, ab und zu passiert
ist? Ich habe jedem erzählt, dass jeder vorbereitet ist.
Das sage ich auch immer, ja.
Und ich wusste, der wusste ganz genau, und der auch, wie er mich angeguckt hat, so, okay. Und dann hat er es einfach gemacht und dann saß ich draußen, ich habe mich auch nicht mehr reingetraut, weil es war mir so peinlich. Es war mir so unangenehm. Ja. Und dann war das aber total süß, weil die Mädels kamen alle raus zu mir und ich saß da heulend. Und dann kamen die Mädels alle raus und waren so, dass sie das überhaupt nicht schlimm finden und dass ihnen das total, das war eine gute Erfahrung für sie und dass sie hoffen, dass es mir gut geht und dass sie sich total freuen und dass sie es total verstehen können. Oh. Und ja, das war total, und ich saß da, aber ich konnte gar nicht wirklich mit umgehen, weil es war so, ich weiß gar nicht genau. Und die haben mir danach auch noch Nachrichten geschrieben. Die haben ja sich mein Tattoo-Profil erst angeguckt.
Nachdem sie bei dir
waren. Nachdem sie da waren. Und dann haben sie mir nochmal Nachrichten geschrieben und haben gehofft, dass es mir gut geht. Und oder haben mir geschrieben, dass sie es hoffen. Und das war dann schon mal, ich hatte eigentlich durchgängig nur positive Reaktionen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hatte von allen Seiten immer, auch Carlo hat super cool reagiert, weil ich habe dann da nochmal eins durchgezogen. Mir ging es total schlecht dabei. Und dann habe ich die letzten abgesagt. Hab mich aber auch nicht getraut zu sagen, ich kann nichts. Und ich habe gesagt, ja, die haben abgesagt. Und dann hat der eine Kunde gesagt, was ist denn bei euch los mit euren Gastituierern? Die sagen einfach Termine ab. Und ich habe mich voll gefreut. Und jetzt kann ich da nicht hinkommen. Und dann hat er mich angerufen und meinte, mir ist der Kunde, das ist mir egal, geht's dir denn gut? Und dann habe ich dem das erzählt. Und selbst der Kunde, ich habe den Kunden dann auch nochmal ganz genau geschrieben, was bei mir los ist. Und alle haben total nett reagiert. Also was ich da schon gemerkt habe, ist so, denk dir nichts aus. Erzähl einfach, wie es ist. Und es stellt sich raus, der Kunde war dann auch Psychologe oder sowas. Und war dann so, und hat mir dann Texte geschrieben noch. Und ja, ich habe da schon verdammt großes Glück gehabt, auf jeden Fall. Ich hatte ja auch... auf dem Trip sind dann nach Barcelona, also der andere Max war, also mein jetziger Freund war noch dabei und der hat das auch total mitbekommen, diesen ganzen Nervenzusammenbruch da. Und meine beste Freundin und einer meiner längsten Freunde und besten Freunde, die sind noch nach Barcelona gekommen und ich hatte eigentlich einfach eine Gruppe von Freunden da, die alle gesagt haben, ey, wenn du es nicht kannst, dann mach's nicht.
Ja.
Lass es einfach. Ich hatte da eigentlich immer, und ich habe auch im Laden, ich kenne ja Ela schon Ewigkeiten, ich habe von ihr ja tätowieren gelernt, bei Pechschwarz.
Mhm.
Und die sagt auch, die hat auch von Anfang an gesagt, ey, wenn du nicht kannst, dann kannst du nicht. Lass es.
Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht, aber ich habe lustigerweise, weil du gesagt hast, du hast das schon allen gesagt im Laden, damit die es wissen. Ich habe das ganz oft erzählt, weil ich Angst hatte, die anderen wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Also eher so, erschreck dich nicht, wenn ich umkippe. Die habe ich auch gesagt beim Tätowieren, erschreck dich, wenn ich umkippe. Es ist nicht so schlimm. Du musst dann nur meine Beine hochlegen. Es ist ein bisschen Kreislauf und irgendwie so. Ich habe ganz lange, ich habe bestimmt 3 Jahre nicht gesagt, ich habe da irgendwie so ein Problem, weil ich kriege so Panikattacken und irgendwie ist das ganz schlimm. Also das ist erst so von mit letzten 2 Jahren gekommen oder so, letzten 3.
Also ich muss auch sagen, ich habe es nicht jedem erzählt, sondern ich habe den Leuten, wo ich wusste, es ist wichtig.
Genau, ist bei mir auch so.
So erzählt. Ja. Also ich habe aber das Glück, dass ich immer schon damit offen umgehe und ich weiß ja, die Leute um mich herum können damit einfach umgehen.
Mhm.
Wenn die nicht damit umgehen könnten, dann wären die gar nicht um mich rum. Also da sortiere ich auch schon echt aus. Ne? Also da gab es natürlich auch Leute, die, weil ja, die da, für die das auch anstrengend war, ne? Mhm. Wenn ich da jeden Tag mit einer Fresse in den Laden komme, weil es mir so schlecht geht. Und mein Stiefvater ist gerade gestorben, ist ja dann auch gestorben und ich kam damit dann auch nicht so klar. Und dann weiß nicht jeder, dass er gestorben ist. Ich damit auch nicht so, ich kam eh selber nicht so richtig drauf klar. Also, ja. Und ich wusste auch gar nicht, was mein Problem ist eigentlich. Mhm. So blöd es sich jetzt anhört, ne? Aber da wollte ich das dann nicht jedem erzählen und da haben sich dann auch gedacht, warum ist die denn immer jetzt so schlecht gelaunt? Oh. Warum hat die denn jetzt schlechte Laune die ganze Zeit? Die kommt immer mit einer Fresse rein und dann war irgendwann, ja, konnte ich halt auch nicht. Die Probleme entstehen immer, wenn man es nicht, wenn man niemandem sagt, was los ist. Hm. Weil eigentlich mit der Wahrheit können erschreckend viele Leute super gut umgehen. Und das ist ja, deswegen habe ich mir das eigentlich, ich habe schon immer mir das eigentlich angewöhnt, weil so viele Leute fragen ja immer so, ist das ist unangenehm, darüber zu reden, du musst auch nicht drüber reden. Mhm. Ich denke da gar nicht drüber nach, das gibt's gar nicht. Ist dir das unangenehm, dass ich es dir erzähle? Hast du da die Zeit und Kapazitäten für die, das reinzuziehen?
Ja.
Den Monolog, den ich jetzt halte über über meine Probleme, dann erzähle ich es dir sehr gerne, aber ich bin ja froh, wenn ich es loswerde und vielleicht Verständnis von jemand anderem.
Ja.
Komm mal dafür.
Hilft das gegen Scham? Also wenn du jetzt sowas hast, kannst du dann offensiver damit umgehen oder ziehst du dich auch noch schnell zurück oder ne?
Das also kann ich dir gerade gar nicht so beantworten. Das habe ich gerade gar nicht so im Bewusstsein. Aber ich bin, also ich muss sagen, dass ich mich, weil ich schon immer Depressionen habe, seitdem ich denken kann, und ich schäme mich dafür eigentlich nicht. Und ich habe da eigentlich immer sehr selbstbewusst das Leuten erzählt. Also das gibt's gar nicht. Ich habe mir das auch immer so, ich dachte immer, dass dafür müssen Leute Verständnis haben.
Also, ach so, weil das hast du ja bis jetzt vier Stunden, ich weiß gar nicht mehr. Ja. Hast du denn noch nicht konkret gesagt, dass du Depressionen hast?
Ja.
Okay.
Ich...
Diagnostiziert oder was?
Ja.
Hallo Laura, schön, dass du da bist. Und was war der Schlüsselmoment, dann sich einzugestehen und wirklich zu sagen, ich höre auf?
Das war tatsächlich die Convention.
Okay.
Das war dann so, okay, jetzt. Und ich hatte auch, dann war auch, glaube ich, nochmal, ich habe das dann dachte, ich mach's dann weniger. Schön, Hand vom Mund. Ich mach's dann weniger. Und dann nur so ab und zu und dann nur so einfache Sachen, dachte ich danach nochmal. Und dann habe ich auch angefangen, vor meinen Kunden, Gott, es tut mir auch so leid, habe ich einfach angefangen zu heulen. Und das ist ja auch so, da kommen irgendwelche Leute extra nach Berlin und tätowiert. Und ich fange dann an, so an zu heulen. Und das war dann mir so unangenehm. Eigentlich ist es immer andersrum. Und dann bin ich so der, weil die Kunden fangen ja öfter mal und dann hat man mal so eine Situation oder so und dann fange ich da an, das war nicht so vorgesehen. Mhm. Und dann war ich so, oh nee, ich kann das nicht mehr. Es kann ja auch, ich hatte das große Glück, dass da Leute waren, die das verstehen konnten. Viele Leute strugglen mit Panikattacken und all diesen Sachen, haben da total Verständnis für. Aber ich habe keine Lust, an jemanden zu geraten, der völlig überfordert ist damit. Ja. Und das ist auch für mich nicht der Sinn der Sache.
Mhm.
Ne? Irgendwie, das ist nicht mein Ding. Ich muss das nicht vor jedem dann so, und dann ich konnte das dann einfach nicht mehr kontrollieren.
Hm.
Letztendlich. Und es war völlig absurd. Es kam und ging, wann es wollte. Es war, und ich hatte auf einmal richtig dolle Angst, in den Laden zu gehen.
Hm.
Und jedes Mal vor dem Tattoo, ich habe richtige Aversion. Und dann, als ich gesagt habe, ich höre jetzt auf, war das der totale Befreiungsschlag. Ich habe mich so leicht gefühlt. Also, muss ja gar nichts. Ich muss ja gar nichts. Wie geil. Hm. Ich muss ja wirklich nichts. Wie geil ist das? Außer natürlich, wie wir wissen, schlafen und kacken.
Und sterben.
Und sterben. Oh, dieses Müssen. Und mit diesem Letzten. Ja. Scheint ja auch so ein Druck ist für mich einfach sowas Krasses. Und es ist mir erst jetzt bewusst geworden. Und ich wusste das die ganze Zeit gar nicht. Ich dachte ja auch immer, tätowieren ist sowas Geiles. Wo soll da ein Problem sein?
Ja.
Und jetzt ist es so, da habe ich dann gemerkt, dass ich mich aber auch ziemlich oft so ein bisschen übergangen habe. Ein bisschen dieses, guck mal, das ist so ein geiler Job. Was hast denn du dich so?
Mhm.
Was hast du dich denn so? Und das hörst du ja auch von so älteren Tätowierern immer, ey, ihr habt so ein Glück. Ne? Ja. Ja, klar, ist ja auch so. Haben wir ja auch alle. Aber auf der anderen Seite heißt das ja noch lange nicht, dass ich deswegen so tun muss, als ob alle Probleme, die ich trotzdem habe, nicht existieren. Nicht
existent sind, total.
Und das ist halt einfach ein Job auch, wo du sehr nah an Menschen dran bist. Mhm. Und wo Druck, es gibt einfach einen Druck, ob man den aktiv fühlt. Und ich habe ihn bewusst nicht gefühlt. Mhm. Der war die ganze Zeit unbewusst, weil ich es mir abgesprochen habe, dass da ein Druck ist.
Ja. Und also genau, das ist ja auch so ein total, deswegen im Vorgespräch meinte ich das deswegen, dass du eben dieses, genau, entweder hast du den Druck nie gespürt oder du feierst dich ab für jemanden, der so einen Stress gar nicht empfindet. Ich habe mich total abgefeiert dafür, ja, dass ich keinen Stress empfinde. Ich dachte immer, was wollen denn alle? Ja. Oh Gott, sie haben 2 Termine am Tag mit irgendwas. Also ne, jetzt egal, was für eine Branche, sondern so, oh ja, die erzählt von 2 Terminen, da ist die schon völlig fertig. Ich mache 7 an einem Tag. So.
Ja.
Und man denkt so, ja, aber irgendwann, wenn es halt zugelassen wird und nicht übergangen wird und so grenzüberschreitend man dauernd was macht, was einem selbst nicht gut tut irgendwie. Und
man übergeht es sich halt.
Genau.
Das ist so ein krasses Thema gewesen und du merkst gar nicht, wie du dich übergehst. Nee. Du merkst es.
Also der Körper meldet sich halt einfach.
Genau.
Das finde ich wieder voll krass. Der
voll
Körper
krass.
Sagt, ey, irgendwann,
und mein Körper
jetzt
macht so richtig, ich, Hautausschläge, Ischias, das war das, was davor kam. Richtig schlimm, Ischias. Ich habe während des Arbeitens, nicht wegen dem während Treppensteigen, während des Arbeitens, während dessen ich gesessen habe, habe ich Ischias bekommen. So heftig, dass ich nicht mehr stehen konnte. Also das war total krass. Ich habe ja auch ganz schlimm Genickprobleme. Und das wurde dann immer heftiger. Also mein Körper hat alles gemacht, hat
rebelliert.
Und ich habe ihm nicht zugehört. Ich habe auch gar nicht verstanden, in welcher Sprache er zu mir redet. Und meine Haut ist ganz schlimm geworden im Gesicht. Ich hatte richtig schreckliche Haut bekommen. Habe mich total gewundert, was ist denn das? Und sich eine falsche Creme oder keine Ahnung was. Und in dem Moment, wo ich aufgehört habe mit Tätowieren, wurde meine Haut auf einmal wieder richtig gut. In dem Moment. Deswegen, das hat ja auch nichts mit dem Tätowieren zu tun an sich. Nee. Es hat also einfach damit zu tun, dass den Druck, den ich mir selber gemacht habe.
Hast du außerhalb des Tätowierens trotzdem auch diese Panikattacken bekommen? Oder die zitternden Hände oder irgendwie, dass es dir aufkam?
Ja, ja.
Kannst du es an Situationen festmachen? Schöne Sachen, aufregende Sachen? Oder?
Stress. Also ich habe ja, es ging ja so weit, dass ich so richtig Zuckungen bekommen habe.
Mhm.
Kann man sich wie so einen epileptischen Anfall. Es hat auch relativ lange gebraucht, bis ich verstanden habe. War auch im Krankenhaus und so. Keine Ahnung. Das ist jetzt fast weg. Aber das war schon auch, du verlierst halt die Kontrolle über deinen Körper komplett.
Mhm.
Aber es ist auch geil irgendwie, ne? Dass der Körper sagt, okay, du hast mir jetzt die ganze Zeit nicht zugehört, jetzt mach ich mal. Aber ich dachte ja auch, das bleibt jetzt für immer. Ich dachte, okay, das ist jetzt, womit muss ich jetzt dafür immer damit leben, dass mein Körper einfach anfängt so zu zittern und zu zucken, wie so eine Verrückte. Ist das jetzt, ist das jetzt mein Leben? Oder verstehe ich? Also, keine Ahnung, es war ja für mich alles so ein tolles Rätsel. Und dann, ja, jetzt ist das alles wieder, wer weiß, ich hoffe, es bleibt auch erstmal so, aber gerade ist wieder gut.
Ich fühle mich auch voll gerade angetriggert, weil zumindest diese Hautproblematiken habe ich.
Ja.
Rücken, jetzt gerade eben heute auch in Behandlung wegen sowas und ich mir so, oh fuck, da kommt eine Sache auf mich zu. Und es ist nicht so, dass ich so intellektuell nehme ich das jetzt wahr, okay, ich habe auch die Sachen, sondern tatsächlich gefühlsmäßig so eine Angst hochkommt, fuck, Druck, Anspannung, das sind genau die Symptome, die auch bei mir sind.
Krass.
Man merkt auch immer... Löst
gerade ganz schön was aus. So.
Ja. Man merkt auch immer, dass an alle Hörer da draußen, wenn ihr was gespürt habt, gerade als sie es erzählt hat, dann macht euch darüber Gedanken, warum ihr das gespürt habt.
Weil
ich habe das total... wenn du es erzählst, habe ich auch schon so ein... man kennt das, also wenn man es kennt, dann kennt man das, wenn das Leute erzählen.
Ich glaube, das Problematische daran ist, du willst so gerne das einfach lösen.
Ja.
Und du willst, dass das aufhört. Und die Haut, das ist ja so, man sagt ja, Haut ist ja
der Spiegel
nach außen.
Genau.
Und der Rücken hat ja auch, mein Praktiker sagt ja auch mir, erzählt mir ja da immer ganz genau, keine Ahnung, der Ischias, ich habe da so viel drüber gelesen, angeblich irgendwas mit der Mutter, keine Ahnung, ob man das da jetzt so esoterisch sehen kann, aber ich habe schon immer mit den Schultern Probleme, seitdem ich ein kleines Kind bin. Das ist irgendwas Psychisches.
Mhm.
Das, weil so viele Leute kommen immer, hast du falsch gelegen. Ja, genau. Seit 30 Jahren liege ich falsch.
Ja.
Glaube ich nicht.
Ja.
Also, Ja, das sind halt falsche Bewegungen, die man macht aufgrund von irgendwelchen, keine Ahnung, was ich mir da schon alles... Ich habe ja unter anderem die Traumatherapie auch angefangen, weil ich diese Nackenprobleme endlich loswerden wollte. Hat nicht geklappt. Es dauert alles ein bisschen länger, als man... Das Problem ist auch, du fängst dann damit an und denkst so, naja, ey, komm, 2 Jahre zieh ich durch. Ich zieh das jetzt 2 Jahre durch und dann ist gut alles. Ne? Ich will das jetzt einfach mal... hinter mich bringen und dann wird alles immer noch schlimmer. Mhm. Also ich will ja niemanden von Therapie abbringen, um Gottes Willen, gar nicht.
Nee, aber,
Erstverschlimmerung,
herzlich willkommen.
Voll, aber ja. Ich meine, die Traumatherapie, die ich auch, damit muss man halt wirklich auch vorsichtig sein. Ne? Ich dachte, ich mache das einfach, was soll schon passieren? Heftig.
Kannst du mal so kurz skizzieren, was man da so macht? Also was passiert?
Oi, es gibt ja so viele verschiedene Traumatherapien. Okay. Ich glaube, das Wichtigste daran ist, dass man ein bisschen aufpassen muss, weil Sachen aus dem Unterbewussten zu holen, die der Körper oder der Geist, das Bewusstsein verdrängt hat, ist immer eine Gefahr.
Und es gab einen Grund dafür, ne?
Und es gibt einen Grund dafür, dass es
verdrängt wurde.
Genau. Und ich hatte halt Träume. Ich war in L.A. und mir ging es nicht, das war so der Anfang, wo es mir nicht besonders gut ging. Ich hatte auf einmal so Träume aus meiner Kindheit. Und ich dachte, das ist Zeichen. Mein Unterbewusstsein gibt mir jetzt die ganzen Informationen, die ich brauche, weil ich schon die ganze Zeit immer nach Infos suche.
Ja.
Was ist passiert? Was ist damals passiert? Ich habe da ja viele Kindheitstraumata, von denen ich weiß und viele auch, von denen ich nichts weiß. Ja, ich will ja gar nicht so tief reingehen, wie das genau aussah, aber das war für mich gruselig. Ich dachte, ich verliere halt einfach die Kontrolle über meinen Körper. Und dann habe ich einfach aufgehört und habe ein halbes Jahr lang nicht tätowiert, habe auch davon 3 Monate gar nichts gemacht. Ich habe nicht mal einen Stift in die Hand genommen, gar nichts gemalt, weil ich es auch nicht gefühlt habe.
Mhm.
Und dann auf einmal fing es wieder an. Ich bin ja auch der Meinung, dass, weil ich habe schon von Leuten gehört, der will jetzt die ganze Zeit auf dem Sofa sitzen und nichts machen. Und warten, dass es zu dir kommt. Und dann dachte ich so, ja, genau so.
Mhm.
Genau so mache ich das. Ich warte, sitze auf dem Sofa und ich kümmere mich um gar nichts, sondern ich warte, bis es zu mir kommt.
Ja.
Und wenn das 2 Jahre dauert. Wäre halt geil, irgendwann mal nochmal Geld zu kriegen, aber wird sich von alleine, wird es einfach kommen und dann werde ich wissen, ob es dann wieder anfängt. Momentan muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich das Gefühl, es fängt schon wieder an. Also wenn ihr das jetzt hier hört, vielleicht tätowiere ich da dann schon wieder.
Hast du konntest du dich in dem Sinne locker machen, dass du erstmal wusstest, finanziell kann ich so und so lange auf jeden Fall erstmal machen?
Ich hatte gar nichts.
Also als du dich entschieden hast, aufzuhören, warst du jetzt nicht so gesettelt?
Ich war sofort pleite. Weil diesen Trip habe ich gemacht. Und dachte, ich werde auf dem Trip Geld verdienen.
Ja, genau.
Und es ging ja nicht. Ich kam vom Trip runter und ich hatte gar nichts mehr. Weil der Trip ja nur gekostet hat.
Ja.
Und da war dann schon so ein bisschen weg. Ich habe ein paar Schulden gemacht. Und großartigerweise hat das mit Prinz auch ein bisschen funktioniert. Ich habe ja jetzt Prinz auch verkauft dran. Und das hätte ich nicht gedacht. Aber... war total überrascht, aber es hat funktioniert. Und
das ein bisschen Miete Prinz bezahlt. War jetzt, ist das die Intention, Geld reinzubekommen? Oder ist das das Produkt? Oder also hast Bock gehabt, was zu machen? Und dann
Beides. Beides. Also ein Druck war natürlich auch, ich wollte Prinz mitbringen. Oh, mach ich beim nächsten Mal. Bringe euch nochmal. Und ich habe das letzte Geld, was ich hatte, bei Audible verplempert, weil ich natürlich auch... Das ist so richtig, richtig geil Luxusharz, weil das könnte man, viele von den Podcasts, von den Hörbüchern könnte man sich auch bei Spotify reinziehen, aber bei Spotify ist das so unpraktisch aufgeteilt. Dass ich dann nicht immer genau weiß, welches Kapitel. Ne?
Und das macht ja, nee, dann klar, nicht so. Da muss mein Audible erstmal
machen. Da muss ich halt dann für 10 Euro ein Hörbuch bei Audible.
Ja.
Das war ganz wichtig für mich und für meine Genesung auch. Nee,
die Krankenkasse übernimmt das bestimmt.
Zu 100%. Ich meine, was die AOK, Entschuldigung.
Weil die verlinke ich ja alle drin.
Ja, Spotify, obwohl nee.
Audible. Das
ist ja nicht gut. Audible aber.
Für Genesung Audible.
Genau. Ja, ganz, ganz, also, ganz, ganz viele Hörbücher. Leider erstmal die falschen. True Crime. Ganz viel. Das war natürlich immer auch für die Genesung. Für die Genesung. Ich bin dann nachts durch Friedrichshain, wenn du so dir gerade alles über Serienmörder reingehst.
Ja, genau.
Und wie viele man in seinem Leben trifft man im Durchschnitt 7 Serienmörder. So eine Sachen habe ich mir reingezogen. Mit dem Gedanken bin ich durch die Silvio Meyer Straße, Rehwaler Straße durchgelaufen und war so hinter jeder Ecke
ja.
Der potenzielle Serienmörder. ja, da habe ich dann relativ schnell umgeswitcht zu positiven. Ich habe versucht, weil ganz viel Stephen King auch reingezogen, ich habe dann versucht, positiver zu werden und jetzt höre ich mir viel so Kinder. So der Goldene Kompass und sowas ziehe ich mir rein und Narnia und so schöne Sachen.
Ja.
Einfach, wo nicht so viele Menschen sterben. Auch da sterben Menschen die ganze Zeit, aber...
Und hast du, also nach 3 Monaten hast du im Grunde trotzdem schon wieder gemerkt, du würdest jetzt was machen? Oder weil du gesagt, 3 Monate hast du wirklich gar nichts gemacht?
3 Monate habe ich gar nichts gemacht. Ich hatte immer ein bisschen Druck, weil ich dachte, du kannst doch jetzt nicht, ne? Dieses Über-Ich, was dann einer immer sagt, du musst doch mal was schaffen. Und ich hatte die Wohnung ganz für mich alleine. Und da habe ich schon versucht, mich viel zu treffen. Mhm. Also viel soziale Kontakte. Aber im Winter fällt mir das ein bisschen schwer. Mhm. Ich war ja mein Plan, immer im Sommer, im Winter in den Sommer zu flüchten.
Mhm.
Aber ist auch mal ganz interessant, die Winter hier zu fühlen. Das echte Leben. Mhm. Das echte Leben zu fühlen, wie es so ist.
Mhm.
Mhm.
Großstadt. Winter, grau.
Wie ist denn dein Freund damit umgegangen in der Zeit?
Gut. Gut, wie man damit umgehen kann. Ich glaube, es ist immer schwierig, jemanden leiden zu sehen. Der ist ja auch ein Workaholic. Als Workaholic jemanden neben sich zu haben, der ein Hartz-IV-Life hart durchzieht, ne? Ohne Bier, ist eine Challenge.
Mhm.
Wir haben alle gelernt dadurch. Und es ist auch immer wieder so ein bisschen so, wolltest du nicht ein bisschen malen? Hatten wir da nicht mal drüber geredet? und dann war, nö, nein, nein. Und aber der hat da schon, das hat er gut gemacht. Also, da ist er trotz seines Ehrgeizes, den er ja selber auch hat, hat er versucht, mich sein zu lassen und meinen Scheiß sein zu lassen.
Mhm.
Immer mal so Input, aber da reagiere ich auch manchmal ein bisschen komisch drauf. Don't tell me what to do.
Aber du würdest sagen, er hat es gut gemacht.
So. Ja, da ist schon gut gemacht. Ne? Nee,
krass. Also im Sinne von, so, was macht man mit so jemandem? Was hilft da?
Ja, ich muss das aushalten. Das Problem ist halt mit so was, und das habe ich ja dadurch gelernt, dass ich viele, viele Jahre Depressionen hinter mir habe. Es ist für andere Leute immer schwierig, weil du selber ja auch nicht weißt, wenn Leute dich fragen, wie möchtest du, dass ich damit umgehe, kann ich nicht sagen, bitte mach das, bitte mach das, bitte mach das. Am Ende ist es so, mir geht's schlecht, ich fühle mich mit mir unwohl. Da gibt es nichts, was jemand anderes. Geht er, ist nicht gut, bleibt er und sagt nichts, ist nicht, ne, sagt er die falschen Sachen, ist nicht, also kann ich, geht nicht. Ich glaube, was Gutes ist, keinen Druck zu machen, aber auch eine andere Person, ob es dein Freund ist, ob es deine Familie ist, ob es eine Freundin ist, die haben ja auch Bedürfnisse. Und die können die ja nicht komplett zurückstecken und sagen so, ja, okay, dir geht's jetzt schlecht, ich brauche nichts. Ich brauche gar nichts. Das geht ja nicht. Da, er muss ja auch bei sich bleiben. Die andere Person muss auch bei sich bleiben, gucken, was sie wollen, was sie brauchen und sich nicht komplett auf die Person,
also eine Co-Abhängigkeit begeben.
Genau, das ist nämlich die Co-Abhängigkeit. Und da war das war eigentlich ganz cool, weil ich dann zu Hause saß und ich würde da mal mit Freunden vielleicht was trinken gehen. Ja, geil. Mach das. Ist doch geil. Wie cool. Also, und das war dann schon, da haben wir viel geübt und das hat funktioniert. Also auch alleine, dass ich dann zu Hause bleibe und dann fing es auch an, ich habe dann angefangen zu malen wieder, so richtig.
Genau, ich wollte gerade fragen, so, was waren die ersten Schritte dann wieder?
Leinwand
geholt, Farbe geholt, fertig.
Genau, und habe dann angefangen zu malen Und dann war sowieso, ich war ja dann einfach, habe mich eingesperrt. Wir haben ein extra Zimmer und ich habe da ein Atelier reingebaut. Und ich habe dann da einfach male ganz viel.
Hast du Dinge, Entschuldigung, kurze,
oh, vielleicht haben wir dieselbe Frage gestellt.
Du willst nämlich auch
beide fragen, gleichzeitig.
Ob es was mit ihr, also was sie gemalt hat, ob sie damit verarbeitet hat.
Nee, soweit will ich jetzt nicht mehr, sondern wie, kann sich noch erinnern, wie da dieser Impuls war, ich male jetzt, welches Thema, also musstest du jetzt erstmal ein Thema nehmen oder war sofort ein Thema da?
Nee, ich hatte sofort Themen, mir ging es eher darum, was für Farben, ich habe alles ganz ruhig, ich hatte gar keinen Druck. Das war das Schöne. Ich wusste auch, ich male nur für mich. Mhm. Und das ist ja bei Acryl, wenn man noch nie mit Acryl vorher gemalt hat. Und ich habe vorher nicht mit Acryl gemalt. Das waren meine ersten Bilder. Dann, das sieht erstmal scheiße aus. Die ersten Layer, also bei mir auf jeden Fall. Weiß ich nicht.
Was, um konkret zu werden, was war das erste Motiv?
Eine Katze.
Also.
Ich habe die Katze des Hauses gemalt.
Katze des Hauses.
Ja.
Abgemalt, richtig, nee.
Nee, aber das, die war da.
Welches Hauses? Welchen Hauses?
Die Katze, die in der Wohnung, ja,
okay.
Die in der Wohnung lebt.
Die Katze des Hauses klingt
so. Ja, die Katze.
Buchtitel.
Ja, ich habe die Katze des Hauses.
Als ob sie da wieder selber wohnt, noch ist ihre Katze.
Von Terry Pratchett.
Ja, genau.
Das siebte Buch.
Ja.
Man könnte auch Hauskatze sagen, aber es klingt zu profan.
Nee, die Katze des Hauses, es muss ja auch ein bisschen überheblich und so ein bisschen drüber.
Ja,
so das ist wie ein Kunsttitel an so einem kleinen...
Er verhält sich auch wie die Katze des
Hauses. 7.000 Euro, ja. Die Katze des Hauses.
Die Katze
von Laura Jane.
Deswegen wurde die Katze des Hauses, er hat mich ja auch gezwungen, ihn zu malen. Mit...
Den Fähigkeiten, die eine Katze hat, erwartet?
Ja, Druck.
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 Ständiges Schnurren.
Ja, und auch andere Sachen.
Ne, vorbeilatschen. Ja. Vor deinem
schon Gesicht. Viele Taktiken.
Ja, es wird schon hart. Aber ich konnte mich dem halt auch nicht verwehren. Dementsprechend war schon Druck da. Aber nur von der Katze. Aber ansonsten war kein Druck da.
Mhm.
Und ich habe dann eigentlich mir ziemlich viel Zeit genommen. Und es war auch so, wenn es nichts wird, dann wird es nichts.
Warum
es ist war es? Kein, ich hatte nicht den Druck, dass ich was erschaffen muss, was toll wird. Hatte ich natürlich dann doch. Aber die glückliche Vorstellung, der Anfang war, ja. Es muss nichts werden. Dann habe ich den ersten Tag gemalt und war dann ganz doll enttäuscht. Es sah auch aus, als wäre es nichts. Und die ersten paar Tage sah es auch doof aus, aber ich habe mich doch dann so ein bisschen gezwungen, dran zu bleiben.
Ich wollte mich gerade fragen, also weil du gesagt hast, Acryl ist erstmal nicht so einfach, warum ist es so schwer?
Es ist einfach vielleicht für jeden, aber wenn du es noch nie gemacht hast, dann ist es so, es muss ja auch noch trocknen. Und dann, wenn du vorher noch nie gemalt hast, ein Konzept zu entwickeln, sozusagen von hinten nach vorne,
ja.
Sozusagen, du malst erstmal die hellen und dann die dunklen Sachen zum Beispiel, kann man sich ja aussuchen. Aber in dem Fall war das, du malst erstmal hell, du malst erstmal den Hintergrund und das war ein Konzept, das musste ich erstmal verstehen. Das ist so ein bisschen wie bei Leuten, die Graffiti machen, die arbeiten ja auch. Du machst ja erstmal den Hintergrund.
Du machst erstmal hell, also
dann
genau,
die Lines.
Brauchst du den Hintergrund.
Im Gegensatz zum Tätowieren eigentlich.
Genau, ja. Richtig. Und das war dann...
Nicht erst Outlines und dann
genau.
Füllen. Ja, stimmt.
Und so war das dann umgedreht und das musste ich erstmal in meinen Kopf kriegen.
Ja.
Aber das Schöne ist, du kannst ja immer wieder drüber malen. Aber es deckt auch nicht zu 100%. Deswegen musst du immer... Dreimal.
Das hast du aber nicht veröffentlicht. Also du bist erstmal.
Doch, die Katze habe ich. Ich habe das dann am Ende. Habe ich das dann.
Aber den Druck hast du dir vorher nicht gemacht, oh, ich mache jetzt ein Bild, aber plan schon mal meine Storys dazu, sondern erstmal.
Ja, ja, ich habe das so ein bisschen als, mal gucken, ob es funktioniert. Hauptsache, mach's mal nicht für andere. Machst du ja dann auch, doch zu einem gewissen Punkt, aber es hilft, sich selbst zu sagen, ich mache das jetzt nicht und dann mache ich da eine Story von, wie ich das male und dann, ne, und ich bin da ja auch super anfällig für so Social Media Druck. Das ist ja auch so eine kleine Sucht von mir.
Dazu kommen wir nachher.
Was habe ich befürchtet?
Das interessiert viele, aber draußen ziemlich viele Junkies sind mir inklusive.
Ja. Fast alle von uns, die was damit zu tun haben.
Also du hast das dann gleich, also du hast mehrere gemacht, ne?
Ja, ich habe dann eine Serie, wollte ich dann machen.
Wollte ich gerade sagen, das hat mir gedacht, oh geil, die macht eine Serie, habe ich sofort
eingeschaltet. Ja, echt, das war dann auch so, aber es war so geil, weil Max meinte dann, mein Freund meinte dann gleich so, die soll dann das gleiche Format vielleicht, so ein
Triptychon. Vielleicht so ein bisschen.
Und so,
ja, das war so ein bisschen auch krass, ne?
Ja, dann Triptychon. Das ist aber so ein, das ist halt Ehrgeizmenschen, ne? Also so, ja, und dann macht man das gleich perfekt.
Ja.
Und dann war ich so,
jetzt hasse ich mich schon.
Ja, aber ich meine, gutes ist Marketing. Ja auch, ist ja, ja, genau. Mhm. Es ist ja gleich mit der, mit, sind ja auch Erfolgsmenschen, ne? Oft, die an sowas rangehen, gleich mit einem, mit einem Konzept. Mhm. Ich bin ja auch gerne Konzeptmensch, aber was das anbelangt, dann, und da war ich dann so, nö. Ich mache jetzt einfach, ich mache jetzt einfach. Aber es war, das war schon witzig. Ja, und was hast du hier dann jetzt so vor? Mit dem hier? Weiß ich noch nicht. Und dann nächste Mal, was, weißt du schon, was du damit machen willst? Nee, weiß ich immer noch nicht. Dann habe ich auch Sachen angefangen und nie zu Ende gemacht. Und was ist mit dem? Was ist mit dem hier? Machst du das noch fertig?
Und man tut auch so belanglos. Ja. Machst du das noch fertig? Oder? Ich wollte fragen, weil ich fand, es ja voll geil.
Ja, ja, genau.
Ich war mir jetzt nicht sicher, ob ich noch...
Oh. Ich erkenne dich.
Aber es ist super. Ich erkenne richtig gut. Ja, ja, klar. Natürlich. Und das ist ja auch eine Neugier, ne? Aber das ist so witzig gewesen. Auf jeden Fall sehr, sehr witzig gewesen.
Ah, du hast es durchschaut. Diese Manipulation.
Ja, nee, es war, glaube ich, gar nicht so Manipulation. Das glaube ich
oder
nicht.
Unbewusst.
Ich glaube eher, das war, das ist einfach pures Interesse. Weil ach, der hat sich natürlich, der hat sich natürlich auch gefreut, dass ich wieder was mache.
Mhm. Das
war so, ja, und das ist so ein, das war so ein, geil, die macht wieder was so. Und auch so ein bisschen, hey, ich interessiere mich, positives Feedback. Mhm. So, ne? Also, der interessiert sich ja wirklich. Aber, dennoch war ich dann, ich bin dann so, ich werde so zum Eigenbrötler, in dem Moment, wo ich anfange zu malen. Ich bin auch nicht so ein Mensch, komm, wir malen alle in der Gruppe und reden dabei und so, sondern ich muss dann so ganz, ich will das dann konzentriert, ich will das dann fertig kriegen. Und dann immer, wenn jemand reinkommt und sagt so, na, was malst du da so Schönes? Oh. Das ist schon so...
total verstört.
So, ja, so ein zuckendes Auge. Aber, das, das muss man halt kommunizieren, ne?
Ja.
Das weiß ja der andere nicht.
Aber das ist auch wirklich, genau. Also so dieses, also irgendwann hieß es bei uns, du mischst dich nicht mehr in meine Arbeit ein.
Ach echt, ja?
Weil ich da ganz krass so bin. Also wie du es von deinem Freund erzählst, eben dieses, also genau, also man hat ein Interesse, das erstmal. Ich will das auch kundtun, weil ich will, dass mein Partner ja auch weiß, dass ich mich dafür interessiere und sagt dann, cool, hast du den Ballon schon gemalt oder so.
Das
ist mit dem Gewichtheber, wie geil. So, das hast du mir erzählt am Wochenende, so darf Interesse.
Ja, genau.
Dann weiß man, mein Partner ist glücklich, wenn er was gezeichnet hat und wenn er was geschafft hat und wenn er es selber richtig geil findet.
Ja.
Weil das ist dann auch wieder, ist natürlich super egoistisch, meine geilste Zeit. Weil der happy ist. Und wenn er happy ist, sind wir happy. Und dann können wir auch jetzt was Schönes machen. So.
Ja.
Als wenn der so abätzt die ganze Zeit. Und dann ist es so eine Mischung natürlich. Und dann ist man da zu sehr drin, als man möchte eigentlich oder sollte.
Ich glaube, das ist ja auch so, dadurch, dass er ja auch Kunst, sage ich mal, macht, also fotografiert, dass er hat ja auch ein gutes Gefühl, wenn was gut geworden ist.
Ja.
Hat er als Fotograf, Max Trelfer, kann man ja sagen, als Fotograf, macht ja Fotos von dir dann in solchen Situationen oder ist es dann, ist das komplett raus?
Nö, gar nicht. Also Max macht viel im Alltag Fotos.
Mhm.
Nee, da gibt's schon ein paar.
Auch wenn es dir schlecht geht oder sowas? Oder das,
da,
ist,
das war da, ja doch, da gibt's schon so ein paar Fotos, aber da war am Anfang, da wo es mir so richtig schlecht ging, da waren wir gerade am Anfang zusammen und da haben wir auch immer drüber geredet, ob das wäre ja auch mal interessant, ne? Dass
ja,
man
genau.
jemanden so fotografiert, aber ich glaube, da sind wir nur nicht so angekommen, weil ich, das ist ja alles dunkel dann um mich herum, ich bin ja totales schwarzes Loch dann. Ja, weiß ich nicht, ob er da so, ja, wir haben aber auch schon öfter drüber geredet, ist halt ein interessantes Thema. Ne?
Mhm.
Das war, ich war jetzt super riskant, wenn ich mir das jetzt vorstelle, aber natürlich halt, das ist ja dann Kunst, das große Wort Kunst ist ja damit dann eigentlich definiert für mich so.
Ja, ich habe das auch in Magio irgendwann mal gesehen, da hat eine Schwester, ihre depressive Schwester, ne? Hast du das auch?
Ich kenne die Fotoreihe.
Ja, und die hat die ist der gefolgt diesem Stalker.
Beim Malen dann auch wieder Hörbücher.
Oh ja.
Also dann.
Toll.
Ja, in voll. Dieser Fanta.
Oh ja, ganz wie so.
Welt.
Ja, voll. Ich bin auch so ganz doll, so Fantasy, Sci-Fi, so stehe ich so krass drauf. Aber wenn es mir schlecht geht, kann ich nicht malen. Ich male erst wieder, wenn es mir gut geht. Ich kann nur mit einem guten Gefühl eigentlich, nur würde ich nicht sagen, aber das Beste ist, wenn es mir, ich brauche so ein wohliges Gefühl dabei und dieses schöne Malen und das, was Spaß macht, das Malen und das tolle Malen, das ist das richtig gute Malen.
Und dann können es zwar negative Themen sein, die du wieder da reinnimmst,
alte Themen, also ich das, was ich sozusagen schon vorher durch wo ich durch bin, was ich mir jetzt klar von außen anschauen kann, das kann ich da jetzt reinpacken. Ja. Aber ich versuche das nicht mehr so. Früher wollte ich so, ich war immer so traurig, dass ich keine Musik mache, weil ich finde, Musik ist das ultimative Tool, um Emotionen zu transportieren in meiner Welt.
Für mich ist es genau andersrum.
Witzig. Ja. Ja, nee, für mich ist ganz krass, dass es ganz viel Emotion geht bei mir über Musik. Mhm. Ich habe das viel schnelleren Zugang zu meiner Emotion über bestimmte Songs als über Bilder, die ich mir anschaue. Mhm. Und deswegen war für mich früher immer, dass ich so traurig bin, dass ich da nicht, dass das nicht meine Richtung ist. Und ich hatte dann ganz lange ein unfassbares Bedürfnis, das, was ich fühle und dieser unfassbare Schmerz und diese Hoffnungslosigkeit und all das, was so weh tut, das irgendwie zu visualisieren. Mhm. In meiner Welt natürlich habe ich dann immer gefailt, weil es ist ja nie so, es kann ja nie so werden wie das, was du fühlst, weil das ist ja ein Gefühl und kein Bild. Mhm. Ne? Aber ja, da ist ganz viel, das war so mein Ansporn ganz lange. Mhm. Irgendwie so
das Reingeben.
Ja, Schmerz, auch Hass und all diese Sachen, das dann so irgendwas Hartes, Schweres, so, und das habe ich nicht mehr so. Mhm. Irgendwie. Das ist jetzt ein bisschen weggegangen, habe ich das Gefühl. Auch durch die Zeichnung, die ich da jetzt gemacht hatte, da hatte ich eher das Gefühl schon wieder, es ist ein bisschen noch mehr, ja, ein bisschen noch mal befreiter. Mhm. Also von daher, so schlimm es jetzt auch war, alles, ich bin total weit gekommen damit. Nicht so weit, wie ich natürlich wollte. Ich dachte, ey, jetzt ziehst du diese Krise mal einmal durch und danach Phönix aus der Asche. Ja. Alles ist geil. Nie wieder Krisen. Das Krasse ist, ich weiß, dass es nicht so ist, aber ein ganz kleines bisschen ist der Wunsch ja da. Ja. Und dann öffnet man was und dann merkt man auf einmal, der Berg ist ja viel größer, als ich dachte. Scheiße. Oh, fuck. So eine Scheiße. Und dann fängt die richtige Krise. Die Krise ist eigentlich nochmal, wenn man merkt, aber letztendlich ist es so, ne? Ja. Wenn man merkt, wie groß eigentlich der Berg an dem ist, was man noch zu erledigen hat, sozusagen zu erledigen hat, in Anführungsstrichen.
Aber ich finde ja so, dass man gerade am Anfang hast ja so ein Anfängertempo und dann erscheint ja dieser Berg halt so unüberwindbar, aber je mehr man geht, umso bessere Skills bekommt man. Also ich habe auch festgestellt, dass dann es geht dann schon schneller, ne? Als man am Anfang denkt. So.
Routiniert, dann gehst du über den Berg.
Voll, auf jeden Fall. Aber das ist deswegen ist jede Krise, die kommt, und das war jetzt schon wieder, ich dachte ja, ich hab das alles hinter mir, wa? Und dann kommt die Krise jetzt, die ich gerade hatte, und die toppt nochmal alle.
Irgendwie. Wie, was ist denn die Krise, die du jetzt hattest?
Na, die jetzt mit dem Tod.
Ach so, genau, okay.
Das hatte ich ja, das war die Krise jetzt, ne, mit dem Tätowieren auch. Ich meine, das ging ja 1,5, 2 Jahre. Mhm. Und die war dann nochmal doller.
Ja.
Irgendwie so denkt man sich so, boah, ey, kann das doch mal aufhören? Und ich will einfach keine Genickschmerzen mehr haben und alles soll einfach richtig geil sein.
Ja.
Aber das Leben ist halt kein Ecstasy-Rausch. Rausch?
Ja.
Kein Ecstasy-Rausch. Deswegen kann das halt einfach nicht, gibt's das nicht. Man muss sich halt auch damit dann abfinden. Ich glaube auch, dieses eins der vielen Sachen, die ich gelernt habe, ist, dass einfach schlechte Gefühle sein zu lassen, ne? Und sie nicht versuchen wegzudrücken, sondern sie einfach zu fühlen. Mhm. Und da habe ich auch viel gelernt von Christoph Aribert. Mhm. Von Erntezeit.
Schöne Grüße.
Schöne Grüße an Christoph.
So, und an Max Ludwig.
Max Ludwig.
Ja, genau. Max Ludwig.
Ja.
Genau, und der Christoph, mit dem habe ich ja lange zusammen gewohnt. Mhm. Und von dem habe ich da ganz viele nette, gute Sachen gelernt. Aber die aufmerksamen Hörer haben ihn ja schon kennengelernt.
Richtig.
Wenn das hier
schön eingeführt.
Ja.
Also wie viele Bilder hast du gemalt?
Das weiß ich gar nicht genau, weil ich habe so viele Sachen, Kleinigkeiten auch gemalt. Ich habe für Freunde auch Sachen gemalt. Mhm. Ich glaube aber, von den Großen habe ich tatsächlich fertig gemacht nur 4. Mhm. Aber das, was davor war, das ist Acryl.
Genau,
davon habe ich, das waren 3 Tiere mit Schlangen.
Mhm.
Ja, das gute alte Nonnen-Topte schon.
Ja.
Weil nicht das gleiche Format. Hätte ich mir vorher überlegen können. Aber das war eine Katze, ein Hase und ein Vogel.
Genau. Mhm. Ja, und die hast du verkauft oder
verschenkt? Nee, nein. Die, da gucke ich erstmal noch, was ich damit mache. Die halte ich erstmal lange fest, ganz, ganz greedy und lasse sie nicht los.
Mhm. Also aus eigenem Interesse, nicht um den Wert zu steigern
oder irgendwas. Nein, wüsste ich gar nicht, wie das geht. Nee, jetzt gerade, ich gucke mir mal an, was ich damit, warte noch ab, was sich das Schicksal damit überlegt hat und ob sich das Schicksal überhaupt irgendwas damit überlegt hat, ob sie einfach da bleiben, wo sie sind und ich sie irgendwann mal mein Bruder hat sich für eins schon interessiert und wenn sich wirklich niemand, dann der halt eins davon. Aber ansonsten, ich würde auch gerne Prints nochmal davon machen. Ich warte jetzt erstmal ab. Ich habe jetzt gerade die Linol-Schnitte gemacht. Jetzt kann man mal ein bisschen abwarten und ich mal noch andere Bilder. Ich habe gerade wieder was angefangen, deswegen warte ich damit.
Die Linol-Schnitte waren dann auch so der nächste Schritt, so.
Das war eher so ein bisschen, weil mein Printer, der Typ, bei dem wir printen, der war im Urlaub. Und ich war so, ich brauche auch ein bisschen Kohle, ich muss das irgendwie anders. Also ich kann die nicht printen, ich muss irgendwas anderes machen. Mhm. Und dann habe ich mit Linol, und dachte ich, ey, Linol-Schnitt, wie geil, weil es macht Spaß. Mhm. Und dann habe ich angefangen mit Linol-Schnitt und dann wollte ich zwei machen. Und ich habe dann, weiß ich nicht, 6, 7, 8, 9 gemacht. Also ich habe so viele gemacht. Und dann habe ich ein paar davon verkauft und dann war ich im Linol-Schnitt-Wahn. Ich wollte nur ein paar verkaufen für die Miete. Und dann habe ich ganz, 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 ganz viele gemacht.
Mhm.
Ja, und das hat echt viel Spaß gemacht.
Ja, und da bei den Motiven auch wieder das, was der Kater das Haus ist, also alles, was von dir kommt oder schon, ey, ich will jetzt richtig Business machen? Richtig?
Nee. Also ich habe mir schon so Sachen angeschaut, wo ich weiß, also diese Hasen, weiß ich, dass da immer Leute Interesse dran haben. Aber der Hase, weil, also eigentlich war es so, ich habe eine Kundin aus New York, die schon ein bisschen älter ist, und die hat den Hasen gesehen und hat mir geschrieben, hey, kannst du mir custom was malen? Mir haben viele Leute geschrieben, aber mit der habe ich jetzt eine spezielle Verbindung. Und die hat mir, die ist total süß. Und die hat sich innerhalb von 3 Jahren total zuhacken lassen. Die ist, weiß ich nicht, über 60. Geile Frau. Und die schreibt mir ganz viel. Und die hat mir hat mich gefragt, so, ey, kannst du mir so ein Custom-Ding designen? Und dann weiß ich, weiß nicht, was ich dafür Geld nehmen soll.
Acryl oder Linol?
Es wäre egal.
Okay.
Sie wollte einfach einen Hasen haben.
Ja.
Und dann war ich so, ey, dann mache ich Linol. Da kann ich schon mehrere von machen und dann kannst du dir einfach einkaufen. Mhm. Und dann weiß ich auch einen Preis, weil sie hat mir dann Preise genannt und ich war so, Gott, nee, ich bin überfordert. Und da weiß ich dann, was ich da ist es dann viel billiger und dann kann ich dann mehrere davon machen, dann ist es alles einfacher.
Also, die hat ihr einen zu sehr hohen Preis genommen, den du nicht gerecht wirst, oder was
mit dem? Nee, die war dann so, ich weiß nicht, was ich für ein Einzelstück custom, wo ich dann sitze, ich weiß einfach persönlich nicht, was für Preise ich da nehmen soll, weiß ich nicht. Und deswegen dachte ich, wie kann ich das umgehen und kann es einfach machen? Und wenn mir ein paar Leute geschrieben haben, hey, kannst du mir das malen? Und da habe ich ja überhaupt gar keinen Bock drauf gehabt. Weil man da sich dann Preise ausdenken muss und dann bis du die Preise dann hast, dann sagen die Leute, nee, habe ich gar keinen Bock drauf oder keine Ahnung was. Ist mir zu teuer. Dachte ich, mach was simpel ist, wo sich Leute das für nicht so viel Geld, die wirklich Bock drauf haben, holen können. Und genau so hat es angefangen.
Was heißt nicht so viel Geld? Wie bestimmst du das?
Ich habe mir einfach Preise von anderen Leuten reingezogen.
Ah ja. Was kostet so ein Print? Oder die sind ausverkauft jetzt alle, ne?
Ja.
Mhm. Was hat der?
20 bis 25, 18 bis 25.
Euro für A3 oder was ist das?
Nee, A4.
Ne? A4.
Für ein A4-Linol-Print.
Ja.
Limitiert oder wie? Oder ist das?
Ja, aber nicht so official. Also war klar, okay, dies war's. Die sind ja automatisch quasi, ich habe gesagt, ich mache das, bis ich nicht mehr kann.
Aber dass du jetzt sagst, okay, ich mache jetzt diese Prints und damit verdiene ich genauso viel gutes Geld wie beim Tätowieren, ist es jetzt nicht.
Nee, ich kann mir auch irgendwie, also darüber habe ich schon letztens mit jemandem geredet, mit Max drüber geredet und ich glaube, dass ich habe nicht das Gefühl, irgendwie habe ich das Gefühl, das kann ich nicht 1000-mal wiederholen. Das war für mich jetzt so ein Glücksding, dass das so funktioniert hat. Ich kann mich aber nicht darauf verlassen, dass das beim nächsten Mal wieder funktioniert, weil kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass das immer wieder wiederholbar ist, genauso. Und ich das immer wieder so machen kann, immer wieder. Ich kann mir auch vorstellen, dass es die Leute irgendwann auch nicht mehr interessiert. Ich habe halt das große Glück, dass sie das jetzt interessiert hat. Vielleicht aber auch, weil ich einfach ein halbes Jahr nicht tätowiert habe. Hm. Wer weiß es. Aber, ja, ey, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Irgendwann habe ich die Plattform nicht mehr. Die kann ja jeden Moment, kann die Plattform hier weg sein. Hm. Jeden Moment. deswegen kann ich mich darauf dann nicht, darauf kann ich mich, glaube ich, nicht verlassen.
Ja.
Und selbst in der Kunst weißt du ja nicht. Selbst wenn man jetzt die Kunst verkauft, du weißt ja nicht. Ich kenne Künstler, die total bekannt sind und die sitzen dann 3 Jahre auf ihren Sachen.
Mhm.
Oder 4. Mhm. Oder 5. Oder 10. Ja. Alles schon erlebt. Also da kann man sich jetzt nicht so, das ist ja das Ding, ne? Von der Hand in den Mund.
Mhm.
Das ist ja, ist das ein
Sprichwort? Ich glaube, das wollte ich auch als Tätowierer umgehen, ne? Weil ich mich heute jemand, der Physiotherapeut hat mich gefragt, warum dann nicht Kunst und so? Ich sage, weil das irgendwie erstmal brotlose Kunst ist, ist in meinem Kopf gewesen. Tätowieren kann ich gleich Geld machen und muss mich eben nicht auf so einen Kram da.
Ja, du musst dich immer verlassen, dass jemand ein großes Bild und dann lebst du davon. Du kannst nicht selber entscheiden, wann das nächste Mal reinkommt.
Ja.
Das Problem, glaube ich, auch für mich mit Kunst ist ja gerade, was du vorhin gesagt hast, als wir es noch nicht aufgenommen haben, dass Kunst ja eigentlich auch für Leute nicht unbedingt, viele Leute kaufen sich ja gar nicht Kunst, weil sie es so schön finden, sondern weil sie eine Investition machen und sich was kaufen, was nochmal dann viel wert ist. Mhm. Ne? Anlegen, Geldanlage.
Mhm.
Und ich glaube, da habe ich mit einem Freund von mir geredet, der früher Künstler war und jetzt Tätowierer, sobald das dann was anderes ist. Aber er hat früher Kunst verkauft und jetzt tätowiert er. Und der meinte, das war schon für den hart, dass dann, da sind dann halt Leute das einfach gekommen und haben gesagt so, ah, das kaufe ich, weil das passt zu der neuen Couch, die ich mir gekauft habe.
Mhm.
Oder, und du sitzt da aber wochenlang dran an diesem Bild. Die total, du hast ja, und das merke ich ja auch, du sitzt ewig lang dran. Du willst es nicht einfach weggeben. Du willst das ist.
Dass es einen richtigen Platz
findet. Klar, du hast das geschaffen und das ist für mich krasser als ein Tattoo.
Mhm.
Das gibt, das so. Mache ich ja schon auf jemanden drauf. Aber so ein Bild, das ist meins. Das habe ich ganz lange und ich will das, dass es keiner hat, weil ich habe so viel Zeit damit verbracht.
Das ist so aufgeladen, oder? Ne?
Ja, also aber auch.
Bei mir ist, ich fühle sich wie aufgeladen, aus so einem Stück Papier, einfach aufgeladen und dann so greedy, hast du vorhin auch gesagt, so, ich will die Dinger hier nicht hergeben. Ne? Ja. Oder Franzi mir doch mal, Alter, knall dir doch die Prints rein, verkauf die Originale. Ich sage,
das ist nee, das würde ich nicht.
Die Originale niemals verkaufen.
Das ist ein Vibe.
Ja. Aber vor allem, was soll man da für einen Preis für nehmen? Weil das
nächste
Ding ist.
Frage.
Ja, das ist halt die nächste Frage. Ich glaube auch, dass ich jedes Bild, was ich mache, ich weiß genau, welche Geschichte ich da zugehört habe und so, welches Hörbuch oder welche Musik, wie ich mich gefühlt habe, als ich das gemacht habe.
Ja.
Und ich habe halt da eine Beziehung zu. Und deswegen glaube ich, klar ist das. So, hey, freue ich doch einfach, dass du Kohle hast. Keine Ahnung, werden jetzt bestimmt auch ein paar Leute sagen, oh Gott, geht's noch dramatischer.
Mhm.
Aber das ist schon auch so ein bisschen doof, wenn dann jemand sagt, so ja, wir haben gerade ein neues Laminat verlegt und da würde das total gut passen.
Total, ja.
Und das kommt bei uns ins Klo. Das hilft mir beim Drücken, keine Ahnung. Das sind so Sachen, die will ich dann nicht dazu hören. Ich habe da eine emotionale Verbindung zu. Und deswegen, glaube ich, ist Kunst. Viele Leute kaufen mir auch Kunst, haben gar keine Ahnung. Sondern denen hat irgendjemand gesagt, okay, das wird viel wert sein irgendwann mal. Das ist ja noch unpersönlich.
Mhm.
Gibt es denn eine Zahl, wenn man jetzt ganz diese Emotion ersetzen würde? Sagen wir mal jetzt bei diesem Acrylbild, fiktiv, 100.000 Euro.
Nee, ich glaube so viel, da würde ich mich ja viel zu wichtig nehmen. Ich glaube, was ich gesagt habe, ist schon, ich weiß ja noch gar nicht, was damit passiert. Ich glaube, ich würde mir das überlegen, wenn jetzt jemand sagt, ich habe mir so eine Zahl, wo ich gedacht habe, das bezahlt eh keiner.
Mhm.
Da dachte ich so, ja okay, 5.000 Euro, wenn mir das jemand bietet, dann würde ich es mir sogar überlegen. Aber da würde ich es mir nur überlegen. Aber das ist die Zahlen mache ich auch, weil ich nicht glaube, dass mir, die hört sich nicht zu überheblich an, aber ich glaube auch nicht, dass die jemand bieten wird.
Mhm.
Weißt du?
Mhm.
Niemand, der aus
uns. Kommt drauf an, was noch mit dir passiert.
Ja, also nicht. Ja, was fühlst du da irgendwas?
Ich weiß ja nicht. In 20 Jahren sagt man dann so, Das ist eins von den frühen Werken von Laura Jana, gerade aus der ganz dunklen Zeit, wo sie gerade erst wieder angefangen hat, wieder zurück ins Leben zu kommen. Und deswegen ist es mittlerweile, das sind 150.000.
Also mit der Geschichte von Breakdown kannst du nochmal einen Fünfer drauf knallen.
Gut, dass wir das jetzt hier festgehalten haben. Ne?
Breakdown-Cat.
Wir müssen das die Breakdown-Cat. Die Breakdown-Cat des Hauses.
Des Hauses, genau.
Aber ich habe gesehen, du hast die schon auch betitelt, ne? Also die Drucke.
Ja.
Weil erst dachte ich so, aha, alles klar, und dann so, da ist ja, also da habe ich besseren Zugang bekommen durch die Titel. Und dann dachte ich mir, es ist ja eigentlich gar nicht so normal, dass Tätowierer jetzt auch noch Titel dafür finden.
Ja, ich habe mir da extra sowas zu überlegt, weil ich
das Nachhinein. War
im Nachhinein.
Ja.
Ja, also ich glaube Dexter the Cat ist, weil die Katze heißt Dexter.
Ja, dachte ich mir.
Das war das Einzige, was... Und dann dachte ich so, ey, komm, dann...
Wahnsinn.
Dann dachte ich so, ja, okay, gut, dann den Rest mache ich so ein bisschen... Weil für mich sind es ja schon so... Ich orientiere mich ja schon so an mystischen Geschichten und an so Totem-Sachen und an so... Wie soll man sagen? Symbolik. Einfach. Und dann dachte ich schon so, okay, ich denke mir da jetzt so Titel zu aus, dass die passen zu dem Gefühl, was ich habe, zu dem, was ich da sehe.
Mhm.
Und da bei manchen habe ich das dann sozusagen mir so ein bisschen aus den Fingern gesogen, damit es zu den anderen passt, aber bei ein paar war das so ganz klar für mich. Und dann dachte ich, okay, damit alles zusammenpasst, als Konzept, mache ich da nochmal. Dann dachte ich kurz, Gott, ist das albern. Und dann dachte ich so, nee, ach komm, mach einfach.
Mhm.
Mir hat das den Zugang erleichtert. Also ja. Ich weiß, was du meinst mit diesem. Manchmal ist es sehr verkopft und man zieht sich da so raus und kommt sich wie blöde vor, weil eben nicht dieses dramatische Gefühl da ist. Aber im Endeffekt ist ja dann Intention in dem Bild drin und für den Betrachter ist es eine...
Ich glaube, es geht um Gefühl, was man versucht zu... Oder was ich versuche in dem Moment irgendwie rüberzubringen. Von dem ich hoffe, dass derjenige, der sich anschaut, das so fühlt. Wie so, ich meine, ich höre mir auch total viel mystische Geschichten an und bin so in meiner kleinen mystischen Welt dann gefangen irgendwie. Und dann passen die Titel natürlich, um das, was ich dabei gefühlt habe, als ich es gemacht habe, zu transportieren einfach. Also, und das macht dann Spaß.
Mhm.
Weil ich bin ja dann auch so in meinem, es gibt ja total viele Hörbücher, die mich dann so total... Ich habe mir gerade so russische Sagen und sowas auch reingezogen. Und das macht mich dann total kribbelig. Und ich will dann, dass dann alles so mystisch wird. Und dann so wie in dem Buch, was ich mir da gerade reinziehe, weil es mich so mitnimmt. Und ich bin dann total glücklich, dass ich dann was gefunden habe, was mich so anspricht. Und dann will ich, dass das sich auch für alle anderen so anfühlt.
Hast du, du hast in der Zeit, oder ich habe gehört, du hast jetzt trotzdem auch zwischendurch jetzt schon wieder tätowiert.
Ja.
Achso, das wollte ich auch fragen, genau, ich habe was gesehen.
Ja.
Und hast du, also A, hast du es vermisst irgendwann? Und tätowierst du jetzt wirklich wieder ab und zu? Tätowierst du jetzt nur noch Freunde? Tätowierst du jetzt im Grunde jeden wieder, der sich meldet?
Das ist mein gerade kommender Konflikt dadurch. Mhm. Also ein bisschen, weil ich habe vor allem Leute, die ich kenne, tätowiert, aber auch Kunden, die ich sehr mag, beziehungsweise zu denen ich eine Verbindung habe, wo ich weiß, da fühle ich mich wohl, da kann ich entspannt sein, tätowiere ich schon. Aber da ich das jetzt gerade mache, ich das noch zu Hause. Und ich reguläres Tätowieren, das will ich da nicht zu Hause machen. Weil jetzt ist es eher so ein bisschen wieder, um reinzukommen, so mein kleines Mini-Atelier.
Ja.
Und es macht auch Spaß und es ist witzig, ne? Aber auf Dauer muss ich mir was überlegen. Aber da muss ich jetzt erstmal gucken, erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Mein Plan ist schon, eigentlich ist mein Plan, wieder damit anzufangen.
Okay.
Und wieder zu tätowieren. Ich muss mir mal ein bisschen überlegen, wie ich mir meine Umgebung schaffe, dass es so wird, wie es für mich schön ist, dass es nicht zu unruhig ist, dass es nicht zu groß ist. Also, ja, und jetzt ist aber wieder, denke ich mir, bevor ich mir deinen Kopf zerbreche, setze ich mich aufs Sofa und warte ab, dass es zu mir kommt. Genau, und jetzt mache ich das so ein bisschen reguläre Kunden, vor allem Leute, die ich nicht kenne, wie gesagt, kann ich leider gerade noch nicht machen. Mhm. Dafür brauche ich erst wieder einen Platz, wo ich es machen kann. Ich will nicht alleine sein. Ich soll nicht, ne, es muss der Perfekte,
ja,
das Perfekte sein irgendwie für mich. Oder nicht mal das Perfekte, aber es muss was sein, was ich mir vorstellen kann.
Und aber dann hast du auch keinen Druck und kannst in Ruhe suchen.
Ja, genau, eigentlich. Na, so wie man sich doch selber Druck immer mal wieder macht, in seinen, wenn man abends im Bett liegt. Und auf einmal kriegt man ganz doll Druck. Da muss ich ganz viel wieder reisen. Und dann muss ich das und das machen. Ja. Und dann muss ich ganz viel schaffen. Und das muss dann ganz toll werden. Alles. Und da versuche ich ruhig zu bleiben, weil dazu neige ich sehr. Mhm. Und dann wird es ganz toll und dann muss ich ganz viele Leute besuchen. Und dann schaffen wir ganz viel. Und dann bin ich ganz viel in dem Land. Und dann bin ich ganz viel in dem Land. Und ja, und dann habe ich wieder Druck.
Ja.
Aber deswegen ist eine Übung.
Mhm.
Gerade so. Aber ja, ich habe wieder angefangen, es lief jetzt gerade wieder gut, weil zwischenzeitlich habe ich tätowiert und ich habe das wieder gespürt, diese Angst. Und jetzt ist sie gar nicht mehr da, was nicht heißt, dass sie wieder kommen kann. Aber gerade fühle ich mich richtig gut damit. Will mir aber noch nicht so viel Druck machen, natürlich. Mhm. Aber jetzt ist so ein ganz doll, ich muss ganz viel tätowieren. Ich will wieder ganz viel tätowieren. Und da versuche ich mich gerade so ein bisschen...
Aber trotzdem ist es doch schön, dass du den Impuls hast.
Voll. Und der kam auch in einem Moment, auf dem nächsten, war der auf einmal da. Und es war so, wo kommt denn der jetzt her? Wie geil. Den hatte ich jetzt die ganze Zeit. War ich so, vielleicht tätowiere ich nie wieder. Aber jetzt habe ich das irgendwie wieder. Und ich habe so richtig, fühle ich den Drang.
So einen Aufbruch.
Ja, und den Spaß daran, das zu machen. Ich fühle das richtig wieder. Und aber natürlich muss ich auch aufpassen, dass es nicht wieder die alten Muster werden. Yeah. Die mich dahin gebracht haben. Und das Blöde an der Sache ist, man muss ja auch erstmal wissen, was waren die alten Muster. Yeah. Habe ich bis heute nicht verstanden. Das muss man irgendwie herausfühlen.
Hm.
Herausfühlen ist gut. Da kann man sich ja so viel Kopf machen, wie man will. Man muss es halt einfach fühlen. Und so richtig weiß ich auch nicht, wie man
das macht. Wenn ich das jetzt so raushöre, ist es ja, wenn das Freunde von dir sind, also es liegt jetzt nicht am Handwerk tätowieren, dass jetzt praktisch diese Tätowierung an sich Druck ausübt.
Das meinst du, ist doch voll schön, das zu erkennen.
Ja, genau, also das dachte ich jetzt.
Es ist nicht der Job und der war der falsche.
Nee.
Sonst würdest du nicht diesen Impuls und diesen Aufbruchsstimmung gerade fühlen.
Nee. Also das ist der falsche. Ich hatte immer das Gefühl beim Tätowieren, das ist es. Weil ich wusste nie, was ich machen soll. Und dann kam Tätowieren, das war wie so ein Aha.
Ja.
Ach, das?
Ja, bei mir auch.
Ja, voll. Und das ist ja... Ganz klar war es auf einmal. Und vorher war immer so ganz viel in der Schule. Was willst du machen, wenn du groß bist? Was willst du machen? Nichts war klar, gar nichts. Mhm. Und alles war immer nur so... und hier und da. Und dann kam das auf einmal und es war so... krass. Okay, ey, das ist es. Das hat mir auch total viel Angst gemacht. Aber ich habe auch so ein bisschen soziale Krüppel bin in manchen. Das darf ich gar nicht sagen, könnte es rausschneiden.
Wegen PC?
Ja, das geht nicht.
Weil wir haben von Hartz IV, Leute, das habe ich überlegt, aber das nicht.
Das geht auch nicht.
Ja,
das geht auch nicht. Nee, wir haben sie ja nicht gedisst, sondern das ist ja letztendlich, finde ich ja, jeder, der Bock auf Hartz IV hat, der soll es doch machen. Jetzt habe ich das einfach Easy gelöst, das Problem.
Ne? Ja,
Scherz.
Ganz einfach gelöst. Nee, aber ich bin, habe soziale Defizite manchmal. Ich bin, ja, genau. Und das war das Tätowieren natürlich auch, hat man es ja gelernt, man muss jetzt, da kommt jetzt jeden Tag ein neuer Mensch, den man noch nie gesehen hat, mit dem muss man sich normal, muss man Smalltalk führen. Oder halt Deep Talk, wie immer. Aber das ist ein Mensch, dem musst du was anbieten, was er dann bewertet, ob er das gut findet oder nicht. Am Anfang hat er dich dann selber bewertet und nicht das, was du gemalt hast. Du hast dich selbst bewertet gefühlt. Und darüber, das Gefühl musst du abschalten.
Mhm.
Und ich glaube, auch das ist ein Teil davon gewesen. Man kommt irgendwann damit klar, man denkt, das ist einfach verschwunden.
Mhm.
Aber es ist gar nicht verschwunden.
Du hast es abgestellt.
Ich habe es abgestellt. Und das kam dann irgendwann dann wieder. Und es hat sich ja bei mir immer mehr... ich habe ja irgendwann nur noch Freehand gemacht. Mhm. Und dann nur noch alles, also nichts mehr vorbereitet, den Leuten nichts mehr vorgemalt und keine Ahnung, das weiß ich nicht, das wird wahrscheinlich auch irgendwas.
Ja, das wollte ich auch nochmal fragen, weil die Frage habe ich vorhin rausgemacht, Freehand oder Stencil, du hast früher schon Stencil gehabt und bist dann konsequent zu Freehand gewechselt.
Ja, konsequent weiß ich gar nicht mehr, aber ich glaube, ich dachte ja früher immer, ey, Freehand, das geht gar nicht. Das könnte ich niemals machen. Und dann wurde das aber immer mehr, ich habe nichts mehr selber vorbereitet. Ich habe dann nur noch mit meinen Kunden zusammengezeichnet. Ich wollte die Leute, dass die Leute dann dabei sind. Ich habe dann, am Anfang habe ich noch was verändert und oder was vorgeskizziert, und wenn die Leute daran nichts gut finden, das wurde dann immer grober, dann habe ich mit denen das zusammen verändert, dass die Leute dabei sind. Währenddessen ich das mache, dass denen klar ist, das ist auch echt Zeit, die da, weil ich habe früher immer wieder, also ich habe 20 Versionen gemacht, 20 Versionen, und das musste perfekt aussehen, als würde ich davon Print machen letztendlich. Mhm. Ne? Immer. Und jeder kleine Kleinigkeit weggeschmissen und nochmal neu gemalt. Also wirklich 20 Versionen und den Leuten immer 3 angeboten. Dann wollten sie natürlich immer das, was man am wenigsten cool fand. Und
klar.
Ne, es war ja immer so. Und dann irgendwann habe ich nur noch grobe Skizzen gemacht und habe dann genau, und dann irgendwann kam das so, dass ich das alles mit meinen Kunden gemacht habe. Und dann war klar, ey, kann ich es auch gleich draufmalen.
Mhm.
Was soll's? Also wenn ich das eh schon mit denen male, kann ich das doch einfach draufmalen. Was ist denn das Thema? Und die waren ja auch immer grober, die Skizzen. Und dann,
also auch keine Farbskizze, nix. Nein, du hast ja keine Farbe gemacht, ja. Du hast nur schwarz, ne? Ja.
Die Tätowierung, die du nach deiner Pause gemacht hast, auch wieder freie Hand und schwarz.
Genau, das wollte ich auch
fragen. Mhm.
Ja.
Was war die erste Tätowierung so vom Motiv nach der Pause?
Ah ja, ich habe aus den Zeiten, wo ich angefangen habe zu tätowieren, habe ich eine Freundin, die ich sehr, sehr stark tätowiert habe. Und als ich angefangen habe mit Tätowieren, ich habe zu Hause angefangen zu tätowieren. Und
eine
Tätowiermaschine, die ich mir bei eBay gekauft habe. Ganz schrecklich. Und das sollte man auf gar keinen Fall machen. Und
leichtes Lächeln.
Ja, du hast gesagt, ich soll das machen, wenn ich das
wollte. Ich finde es super.
Hol dir die bei eBay, hol dir ein paar Leute bei eBay.
Rate ich jedem.
Bananen. Ja, auf jeden Fall habe ich das genauso gemacht. Jetzt, wenn du es sagst. genauso habe ich das gemacht. Und habe eine Freundin, nur diese eine Freundin immer tätowiert. Die wollte halt Tattoos haben und ich habe. Und da ist ganz schön harter Scheiß passiert, den ich da. Und den cover ich gerade komplett. Das war halt so Punker-Zeiten, Scheiß auf alles. Mhm. Der war auch alles egal. Und jetzt hat die halt einen richtigen Job. Mhm. Hat ein Kind. Und jetzt haben wir halt gesagt, okay, ich mach das alles weg. Und da war dann eine der ersten Tätowierungen war halt, ich muss ganz viel schwarz machen. Dann durfte ich halt einfach schwarz, schwarz, schwarz. Und dann habe ich ein paar Sachen so halt ausgebessert. Und jetzt habe ich so eine Distel.
Die hatte ich gesehen.
Das, was ihr gesehen habt, das ist eher so was Hopfiges.
Ja.
Das war eine Fantasy Plant. Ich runtergeschrieben, habt ihr euch die Caption nicht durchgelesen?
Nee.
Zu spät eingefallen, als ich Jahre gesehen
habe. Aber da reden wir gleich.
Gleich weg. aber da, ich habe so eine Distel, also auch eine Blume, in Innenarm gemacht, und die habe ich aber was ich sonst immer in einem Step gemacht hätte, ich habe nur die Outlines gemacht. Das war schon so nervenaufreibend. Aber das Gute war halt, ich habe so viel bei dieser Frau so schlimme Sachen gemacht. Und sie war halt auch so, Laura, ich bin es nur. Meinte sie zu mir, es ist egal. Und das hat mir dann so eine Ruhe gegeben, dass ich das dann einfach, und es ist auch cool geworden. Und dann haben wir nochmal einen zweiten Termin und dann habe ich das so schattiert.
Ja.
Und da war dann so, ey, Mann, komm, du kannst doch. Mach's doch einfach. Und dann, ja, das habe ich. Das andere, was ihr da gemeint habt, das hatte ich bei Max gemacht, zu Hause.
Ah, okay. Hm.
Und da war auf einmal gar kein Thema mehr. Und da habe ich habe aber schon selbst bei dieser Freundin von mir, die wirklich, da müssen wir eigentlich gar keinen Kopf machen. Weil ich das war die erste Person, die ich tätowiert habe. Also, ne, und wir sind auf der zweiten Ebene schon. Also wir layern schon, ja.
Mhm.
Und das ist wirklich schlimmer Scheiß, der da drunter ist, ne. Und jetzt, dann kriege ich trotzdem so einen kurzen, so einen Gewohnheitspanik.
Ja.
Das wird ja ewig lange, was wir hier belabern.
Ist egal.
Ja.
Bei dem Einschwärzen war keine Panik?
Nee.
Also kann man es als Motiv so ein bisschen knüpfen?
Nee, es ist Lines. Bei mir ist es die ersten Linien. Das ist es. Das Schattieren, wenn es schon vorher ist, Ich habe auch dieses, wenn ich was schon vorgeleint habe und dann nur noch schattieren, ist kein Problem.
Okay, Linien.
Gar nicht. Es ist nur diese Linien, diese langen Linien, dieses, oh, wenn du jetzt ein bisschen dieses, kennt ihr das, wenn man irgendwie über eine Brücke fährt und sagt, wenn ich jetzt nach rechts, das ist es. Das ist genau dieser Zwangsgedanke, dieses, wenn ich jetzt einfach, ja genau, pum pum, genau, pum pum, ist das geile, so ein geiles Geräusch, pum pum. Und da ist es auch so, pum pum.
Die Tätowierung würde ich gerne sehen, wenn man es dann mal macht.
Boah, ey, aber das Ding ist, man macht es ja nie.
Yeah,
ja, das passiert ja nicht.
Es passiert ja nicht wirklich, aber der Gedanke, es könnte jetzt alles außer Kontrolle laufen.
Ja, genau.
Das ist halt ein Zwangsgedanke.
Ja.
Und der ist ausgelöst durch was, ich was. Und der, aber ich wurde den nicht mehr los. Und der war dann so drin, dass ich, teilweise meine Augen haben so...
Das kenne ich auch.
So, ne? Mhm. Ne? Dieses, das, die zittern dann so und ich kann mich dann nicht mehr so drauf konzentrieren und dann kommt einfach die Angst und irgendwie war das jetzt nicht mehr so und ich hoffe, es bleibt. So, cool. Es wäre voll geil und dann kann es wieder losgehen, bis die nächste Panikattacke kommt.
Zum Wohl des Wissens.
Ja, aber jetzt der Bogen wieder verloren gegangen, aber ich kann auch einfach richtig eiskalt einsteigen.
Irgendwas? Ich hab den Bogen
gelesen. Ja, wegen Capture gelesen. Wir haben Captures nicht gelesen.
Social Media.
Social Media.
Was sind Captures? Ich bin noch raus.
Texte unter ihren Bildern. Also da ist jemand wie du, der ungefähr 5 Aufsätze unter jedem Bild schreibt. Ja. Ich weiß, dass es
du bist so der heißt. Master of Capturing.
Du bist der Capturing Master.
Da habe ich jetzt ein Wort dafür.
Der Capturer of the House. Des Hauses.
Ja.
Macht aber tatsächlich Spaß. Macht mir immer mehr Spaß.
Das früher war schreiben, ne?
Ein Wort. Ja. Dann war, weil ich Englisch nicht so gut konnte, ich nur ein Wort. Dann dachte ich mir, ein Wort ist doch geil. Mach ich Deutsch ein Wort. Dann ein Hauptsatz und jetzt versuche ich sogar Texte zu schreiben.
Jetzt sind es einfach richtig semantische Bedeutungen.
Wow, ich werde demnächst nur noch Lettering machen.
Oh nein.
Ich mache einen ganzen Rücken mit Gedichten vor.
Ist ja mein
Ach so.
Lettering.
Aber ich bin
meine viel älter als
du. Aber ich meine, bei dir ist es jetzt auch so, du machst ja ganze Geschichten draus, ne? Also bei dir ist ja wirklich Konzept jetzt. So fühlt es sich auf jeden Fall an.
Bei was zum Beispiel?
Du hast ja so Geschichten...
Bei was zum Beispiel?
Du hast ja richtig Geschichten dir ausgedacht, ne?
Also nein, du meinst die mit der Hure, diese eine Armgeschichte. Genau. Das ist nur einmalig bis jetzt gewesen.
Es war nur einmalig. Ich dachte so, ich habe die anderen einfach verpasst. Weil das wirkte schon so routiniert, was du da gemacht hast, dass ich dachte, habe ich ja irgendwie schon was durch.
Das war voll aus der Komfortzone. Weil jetzt, ich habe das mit dem Kunden zusammen ausgearbeitet und der macht doch. Und ich schon so, Alter, das wird voll peinlich, weil die Geschichte ist wie so ein Groschenroman.
Ich fand's auch
peinlich. Ja, aber genau deswegen ist es ja geil.
Ja.
Weil es ein Groschenroman ist.
Ich mach's trotzdem. Ist mir eine Latte. Ich will einfach gucken. Aber das Abenteuerliche ist für mich, ich weiß als Controlletti, ich weiß ja gar nicht, was dabei rauskommt am Ende des Armes. Und ich habe jetzt fast schon Schiss davor, dass das alles passt. So auch mit also die Geschichte ist nebenbei. Aber war nur einmal. Aber jetzt, wo du sagst, mein Konzept raus.
Ja.
Und demnächst nur noch Kurzgeschichten.
Nur noch Kurzgeschichten auf den Arm.
Und eure Denise-Romane.
Ich weiß gar nicht, ob wir das in der ersten Folge erzählt hatten mit der Aufstellung mit Instagram. Das weiß ich nicht mehr. Sebastian und ich haben eine Aufstellung gemacht, in der er Sebastian war und ich
systemische,
Instagram.
Systemische Aufstellung.
Und ich war Instagram. Und ich bin Instagram.
Auch wie krass.
Das war eine Zeit lang mal ein Hobby von mir.
Ernsthaft? Ich bin ja großer Aufstellung. Ich finde das ja auch unfassbar interessant.
Oh, ich habe schon die tollsten gemacht, bis ich es mal übertrieben habe. Ich war mal zu lange in so einer Rolle drin und habe dann gemerkt, so nach einer halben Stunde oder
war
so.
War das bei uns das?
Nee, da so eine halbe Stunde, scheiße, ich habe keinem Bescheid gesagt, dass die mich rausholen müssen irgendwann. Und habe gemerkt, wie die Person, in die ich dargestellt habe und meine langsam verschmilzt. Ja. Und ich hätte gemerkt, ich werde jetzt gleich irre. Aber ich kann ja nicht sagen, holt mich raus, weil ich ja in der Rolle bin. Und dann hat mich Franzi zum Glück rausgeholt und dann habe ich danach... dass das halt einfach die Gefahr ist.
Also ich muss ja auch deswegen sagen, ich habe da so einen krassen Respekt davor, weil man so viel ja auch auslösen kann damit. Und deswegen, weil diese Traumatherapie, die ich gemacht habe, war ja basierend auf systemischer Ausstellung. Und das war hart.
Also ich fand auch, ich habe das eine Zeit lang auch super belächelt, als Sebastian das vorgeschlagen hat. Dann haben wir es einmal gemacht und dann haben wir es ein zweites Mal gemacht. Da war es dann wesentlich ernsthafter. Und bei dem ersten Mal war es aber auch schon so, wir haben das so gagmäßig gesagt, wir könnten, man muss ja nicht immer Personen sein, ich kann ja auch Instagram sein. Was ist rausgekommen? Und ich bin, also genau, wir haben gar nicht mehr danach groß darüber gesprochen, warum ich mich so verhalten habe als Instagram. Das wäre ja auch nochmal spannend, warum ich mich... warum ich mich so verhalten habe, wie ich mich verhalten habe. Spannend war, wie er damit umgegangen ist. Also ich habe richtig gemerkt, ich werde so richtig geil diabolisch.
Das ist ja gruselig, aber auch.
Ne? Ja.
Also, muss man dann mit sowas nicht auch aufpassen ein bisschen?
Es war auch nur eine halbe Stunde oder sowas. Aber es hat ja, so geil gezeigt. Es gibt
schon Nachteile. Kommt auch an, dass wenn du sehr durchlässig bist, was du wahrscheinlich bist. Zum Beispiel, ich bin so stumpf und hart, ich kann das eine ganze Zeit lang machen, weil ich das blocke. Ich bin gut im Grenzen ziehen.
Ja, ich kann das. Kann das nur in dem Moment. Das Problem bei mir ist, dass ich denke, alles ist cool. Und es kommt dann, es kriegt mich dann von hinten ein, zwei Tage später und ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Und das ist ein ganz großes Problem bei mir, dass die Events und die Reaktion, die sind nicht synchronisiert. Ja. Und deswegen laufe ich ganz viel mit einem Fragezeichen durch die Welt, weil ich gar nicht weiß, was mein scheiß Problem ist. Mhm. In Anführungsstrichen. Ist ja kein scheiß Problem.
Aber deswegen wollte ich nämlich genau fragen, ob du... Also bist du ein Opfer von Instagram? Bist du abhängig von diesem Medium, weil es irgendwie...
Ja, voll schlimm.
Inwiefern?
Ich oute mich auch. Ich habe letztens festgestellt, ich habe keine Homepage, keiner weiß meine E-Mail-Adresse, ich habe keine Telefonnummer. Wenn Instagram zumacht, wissen die Leute noch nicht mal, an welche Tür sie klopfen sollen. Ich bin komplett abhängig.
Ja, voll. Ich habe das große Ding ja noch, dass jeder ins Studio kommen könnte, theoretisch. Ja. Da bin ich ja noch connected mit... Und man hat ja den Namen. Also wenn irgendwas Neues kommt, kann man einfach den Namen dann da rein. Und Google gibt es ja auch noch. Irgendwie findet man es schon.
Mhm.
Ich glaube, und Leute finden, obwohl ich meine E-Mail-Adresse gar nicht öffentlich mache, finden immer wieder meine E-Mail-Adresse. Ich glaube, ich bin insofern ein Opfer davon, weil ich merke, wie viel Zeit ich damit verbracht habe. Das war jetzt ein ganz großes Ding bei mir, weil jetzt auch über diese Convention, nach dieser Convention, ich war so, okay, ich lösche alles. Dann dachte ich, okay, extreme Handlung schon wieder. Wieder was Extremes zu machen. Davor habe ich mich dann auch, das habe ich dann auch gelassen. Und dann habe ich Instagram von meinem Telefon runtergenommen und habe mich eingeloggt bei meinem Kollegen auf dem Telefon. Und der hat mir dann immer, ich bin die Einzige gewesen, die nicht geraucht hat, und immer wenn wir irgendwo waren und die anderen sind rauchen gegangen und ich bin alleine im Restaurant geblieben, durfte ich so lange wie die rauchen Instagram. Und das war wirklich krass, weil ich meine, ich habe, es darf man niemandem erzählen, aber dieses Screentime, das war ja ein Schock.
Sag mal.
7 Stunden am Tag, ich meine, ich will gar nicht sagen, 5 bis 8 Stunden am Tag saß ich vor meinem Telefon.
Wegen Recherche?
Alles. Du driftest dir auch ab. Du schaust dir ja. Also ich meine, ich weiß schon viel über die Kardashians auch, obwohl die mich überhaupt nicht interessieren. Das weiß
ich. Aber ich meine, du hast schon hauptsächlich, also du benutzt dein Handy oder du hast dein Handy zur Arbeit schon benutzt.
Ja, hauptsächlich.
Und deswegen nimmst du es auch in die Hand.
Genau. Und dann kriegt man ja ganz viele ganz viele Nachrichten von irgendwelchen Leuten. Man wird ja andauernd dann so. Man denkt ja, man muss ganz viel machen, damit man ganz viel Traffic bekommt. Das ist so krass, weil ich habe ja jetzt alles nur noch auf dem iPad. Wenn ich unterwegs bin, kann ich gar nicht mehr mir mein Instagram reinziehen. Das darf sich bloß keiner daran erinnern, dass ich gar nicht so viel rausgehe. Aber doch, ich bin wirklich gar nicht mehr so viel. Also kaum noch. Aber ich bin auf jeden Fall, was schon mal interessant ist, ich bin gar nicht mehr, wenn ich draußen bin, im Instagram. Und wenn es kein richtiges Internet gibt und wir irgendwo hinfahren, dann kann ich halt einfach nicht zu Instagram. Und das hilft auf jeden Fall. Und es hat sich nichts geändert am Traffic. Also es hat sich nichts geändert, nur weil ich weniger
online bin.
Ach so, oder weniger mache. Ich habe von ganz vielen, du musst ganz viel kommentieren, du musst ganz viel machen, damit da viel passiert. Das war von ganz vielen Leuten habe ich das gehört. Und das ist aber nicht so. Ich kann auch mal 2 Tage nicht drauf sein. Ja. Und es passiert... Klar, wenn ich mal was hochlade, dann habe ich auch mehr Aktivitäten. Mhm. Ist klar. Aber ja, das war schon heftig. Also ich habe da sehr, sehr viel mich auseinandergesetzt. Das ist schön.
Sehr viel?
Sehr viel mit auseinander gesetzt. Ich war da sehr viel drin. Es war halt mein Job. Ne? Ich meine, dass man so viele... Das Problem ist ja auch, dass man so viele Follower hat, ist ja nicht, weil man sich nicht damit auseinandersetzt. Die kriegt man ja nicht einfach so.
Nee.
Die kriegt man ja, weil man ganz viel macht. Weil Leute immer sagen, ja, ich habe ja von vielen Leuten schon gehört, du hast halt Glück, du bist halt ein Mädchen. Deswegen hast du so viele Follower. Du bist halt, ne? Ja, aber ich meine, ja, weiß ich nicht. Ich ziehe mich auch nicht nackt aus. Und dann jeder Junge, der dann viele Follower hat, der hat dann durch...
Durch was auch immer.
Der war dann gut. Nee, die machen dann
der war dann gut.
Ja, ja.
Auf deinem Profil sind fast keine Fotos von dir.
Ja, ja, mehr als ich eigentlich vorhatte.
Ja, aber keine, ich zeige, wie hübsch ich bin. Nee. Oder so.
Nein. Fotos. Aber ja? das sind schon viele Fotos für mich.
Aber über diese Fotos sagt schon jemand, weil du ein Mädchen bist und diese Fotos
ja,
hast,
Leute,
und hast du diese Likes. Wie viele Likes hast du? Weil wie viele Follower hast du?
Das geht ja gerade zurück. Was nichts mit dem zu tun hat, was ich vorher gesagt habe. Ich glaube, bei ein paar Leuten. 125? Okay. 127? Mhm. Sowas in dem Dreh. Ja, geht so ein bisschen runter.
Du bist emotional dran gebunden? Also es tut das weh, wenn Leute weggehen? Oder
ach so,
oder
tut das weh?
Nee. Oder...
Nee, also ich glaube schon, dass ich emotional dran gebunden bin, aber ich glaube schon, dass jetzt, wenn 50.000 jetzt weggehen würden, das würde was mitmachen. Ich würde gerne sagen, nein, aber ich kann, es macht was mit einem, man ist irgendwie da drinne, man hat ja auch viel Zeit da reingesteckt. Mhm. Ich wünschte, das wäre gar nicht so. Ich wünschte, ich könnte es einfach loslassen. Das wäre mein absoluter Traum. Deswegen habe ich auch immer diesen einen Monat Urlaub im Jahr gemacht, dass ich wirklich, wo ich kein Internet habe, damit ich da einfach keine Möglichkeit habe, ranzukommen. Aber ja.
Hattest du Angst davor, was mit, für Reaktionen auf die Zeichnungen dann passieren? So, weil irgendwie das dann so messbar ist, sind die Zeichnungen jetzt besser als Tätowierungen, mögen die Leute, die Prints mehr als die Motive und so?
Nee, darüber habe ich mir irgendwie keine Gedanken gemacht. Worüber ich mir eher Gedanken gemacht habe, war... dass ich dadurch, dass ich nicht mehr, dass ich aufhöre, dass ich eine Pause mache, dass alle Leute dann, niemand sich mehr für einen interessiert danach. Davon bin ich eigentlich ausgegangen. Absolut, also ich dachte wirklich, deswegen dachte ich, ich könnte es auch gleich löschen. Und weil wenn ich jetzt aufhöre, gar nichts.
Also genau, was war deine Angst?
Meine Angst war, dass ich danach keine Kunden mehr habe. Und dass man nicht mehr interessant ist.
Und was ist passiert, als du wieder eingestiegen bist?
Ich bin ja noch gar nicht richtig eingestiegen, aber eigentlich hat sich nichts verändert. Hätte ich nicht gedacht, weil... Aber man weiß es ja auch nicht. Das Ding ist, man darf ja auch nicht vergessen, das ist ja Instagram, das ist ja nicht die echte Welt, ne? Das ist ja nur, weil... Also, wenn... Nur weil ich viele Follower habe, heißt es ja nicht, dass ich ausgebucht bin. Das heißt das ja gar nicht. Das kann... Wenn ich lange nicht in Berlin war, da hat es auch gebraucht nochmal... bis es wieder reingekommen ist. Und ich habe total viele Follower aus Mexiko und in Mexiko brauchst du dann auch ein bisschen, wenn ich dann da war, als ich dann da war, war ich auch nicht komplett ausgebucht. Also man darf nicht vergessen, das ist Image, was man da, das heißt nicht, dass das alles Leute sind, die ein Tattoo von dir haben.
Man antizipiert es aber, ne? Man denkt es. Bei den gelben Seiten hat man ja früher auch nicht gedacht, nur weil der in den gelben Seiten steht, ist der ein ausgebuchter Friseur. Ja.
Ich dachte oder zum Beispiel, so. Dass es aber klar kommt, nicht jeder zum Tätowieren, aber ich dachte, wenn du jetzt so Prints oder T-Shirts oder irgendwas, was du verschicken kannst, da ist es gut. Also man.
Ich glaube, das kommt drauf an, was es ist. Einfach, ich glaube nicht, ich weiß es nicht. Ich habe ja jetzt einmal jetzt gerade erlebt, dass es gut war, aber ob das. Ich habe das aber auch davor mal erlebt, dass es ich gedacht hätte, es würde besser werden. Und dann war es gar nicht so gut. Ich kann das nicht, ich kann das immer erst, das ist alles, ist nicht vorhersehbar.
Genau. Habe ich das Gefühl. Auch, ja, ich, bei mir auch so, ich habe da nicht so viel Einfluss, deswegen interessiert es mich dann irgendwann noch nicht mehr, weil ich... Wenn ich jetzt wüsste, jede Aktion, die ich mache, hat einen Sinn und sowas, aber dadurch, dass andere Leute beteiligt sind, denke ich so, ey, ich nutze das einfach und fertig.
Voll, ich habe auch ganz oft das Gefühl, ich hatte eine ganz lange Zeit das Gefühl, dass sich niemand für das interessiert, was ich mache. Und dabei habe ich dann später herausgefunden, dass sich voll viele Leute dafür interessiert haben, was ich mache. Ich habe es nur nicht gesehen. Ich habe auch das Gefühl, man ist ab und zu so wie im Auge des Sturms. Und man kriegt gar nichts mit, was um einen herum passiert. Und eigentlich bewegt sich ganz viel um einen herum in allen Lagen des Lebens. Und dann bewegt sich ganz viel um einen herum, was man selber überhaupt nicht sieht.
Oh, des Sturms.
Ja, das habe ich viel erlebt in meinem Leben, dass ich dachte, ja krass, es ist, das Interesse ist weg, es, niemand will das, was ich mache. Ich meine, ich hatte das ja auch viele Jahre, als ich angefangen habe mit dem Tätowieren, niemand hat sich dafür interessiert, was ich mache. Gar keiner. Nichts. Und dann, ich bin auch nicht davon ausgegangen, dass mich irgendjemand kennt. Und dann stellt sich aber heraus, dass dann Leute den Namen kennen und bin jetzt völlig, völlig verwirrt, weil es, das ist, hä, wie kommt es, dass du meinen Namen überhaupt kennst? Ich dachte nicht, dass das ein Ding ist. Also ich habe mich ja da auch ganz am Anfang, haben Ela und ich uns ja auch ganz viel rausgehalten aus dem Tätowierkreis. Also wir haben das schon uns so sehr ein bisschen eingeigelt, wollten nicht so, das war uns ein bisschen viel alles. Und Ela hat ja eh dieses Jahr, kommt ja noch aus einer ganz alten Schule, hat ja in Spandau tätowiert und die war so, ich brauche erstmal nur meine Welt. Mhm. Ich will das ganz ruhig und kein Macho-Gehabe. Ja, und dann kannten einen, dann hat man einfach gearbeitet und hat versucht, so gut zu werden, wie es geht. Ja, und dann kannten einen Leute. Mhm. Und dann auf einmal hat es funktioniert. Was vorher, hat man so 10 Likes bekommen auf so ein Bild.
Ja.
Es hat halt niemanden einfach interessiert.
Ja.
Es war wahrscheinlich auch einfach scheiße. Weiß ich ja nicht. Es kann auch ganz gut sein, ne? Mhm. Aber ja, es war ganz... ist auch ganz interessant, weil einfach jahrelang, weil viele Leute immer sagen, ja, du hast ein Glück gehabt. Aber es hat ja jahrelang niemanden interessiert, was ich mache. Niemanden.
Man weiß ja auch nicht, was vorher war. Du siehst ja immer erst ab dem Erfolg hast du denjenigen auf dem Radar und dann fühlt es sich so an, als wäre der von 0 auf 100 losgestartet voll. Und erfolgreich gewesen.
Und dann sind da
weiß Leute, ja nicht, dass der 10 Jahre schon...
Voll. Und dann hat man Leute auch, die 2 Jahre tätowieren, das habe ich auch schon erlebt, die sagen so, ja, bei dir läuft es viel besser als bei mir. Ja. Naja...
Ich bin seit 10 Jahren dabei.
Ich mache das ja auch 8 Jahre länger als du. Also, und bei mir hat sich 4 Jahre dafür, was sich für Leute jetzt schon bei dir interessieren, nach 2 Jahren, das war bei mir nach 2 Jahren nicht so.
Ja.
Niemand hat sich, das hat sich niemand denn interessiert.
Mhm.
Wirklich niemand. Ich hatte gar keine Leute, die meine Sachen haben wollten.
Mhm.
Denkst du, dass dieser, ich weiß gar nicht, ob das ein bewusster Marketingstrategie war, Girl with Matchsticks, Streichhölzer tätowieren, die regelmäßig posten. Was sind da so Vor- und Nachteile? Also, Vorteile.
Ich habe also das war überhaupt gar nicht, das kam alles aus dem Unterbewussten, muss ich dazu sagen. Also ich habe da gar nicht mir so viel Gedanken gemacht, habe erst später gemerkt, dass es ein Konzept ist. Mhm. Weil unser Laden ja auch damals hieß Pech und Schwefel. Und darauf, das war ja das Logo des Ladens, ne?
Mhm.
Pech und sozusagen, dass es aus ist und Schwefel, dass es nach Schwefel riecht.
Ah.
Und dann habe ich mir das dazu ausgedacht, dieses Logo. Und dann wollten es halt Leute tätowiert haben. Und ich sehe da eigentlich keinen Nachteil. Also es ist klar, ab und zu hat man keine Lust, diese Streichhölzer immer wieder zu machen. Aber...
Sind es immer die gleichen eigentlich?
Ne, sind alle Freehand, deswegen sind sie immer alle unterschiedlich.
Ach so.
Ich habe auch
Ach
jetzt so. Welche mit Feuer.
Du, hast nicht du holst nicht ein Stencil aus der Folie?
Nein.
Wie Sebastian Domaschka aus der Folie mit den Blumen.
Mhm.
Und dann so macht einfach...
Nee, aber da muss ja auch nicht.
Darf ich das eigentlich sagen, sowas?
Na klar,
ist ja, mein Konzept. Also ich hatte eine Zeit lang das schon so, dass ich 3 Linien nebeneinander hatte nur. Also ich habe 3 Linien nebeneinander und die drauf gemacht und da drumherum habe ich das Matchstick gemacht.
Ja.
Aber da war ich dann auch so, egal. Früher waren die auch viel länger.
Mhm.
Jetzt war ich so kurz, damit ich nicht so lange Linien machen kann.
Wir sagen mal die Linien.
Damit ich ja nicht so schnell zittert.
Also ich dachte jetzt, vielleicht geht es ja auf den Sack oder so, aber es ist immer noch wieder...
Immer mal wieder ist es so, oh, ich habe gerade keinen Bock. Mir schreiben auch voll viele Leute, hast du überhaupt noch Lust? Nee, gerade nicht. Und dann mache ich es halt gerade nicht. Genau. Aber ich weiß, bei den Dingern ist es halt so, ich habe da so ein Glück mit, weil ich habe immer Leute gefunden, die tätowiert haben wollen. Und es ist immer so ein, wenn man mal wirklich so Geld braucht, dann kann man immer mal einen Matchstick machen. Das war immer, also das ist schon
voll süß. Also so. Und ich finde, das hat sowas, das will man dann ja wirklich von dir, weil du das Girl mit den Matchsticks bist. Also so will ich mir jetzt gerade, weil ich gerade so den Impuls hatte zu sagen, das würde ich mir auch machen.
Das ist so
von dir, aber dann, weil das du bist und weil das wie eine Unterschrift ist.
Das ist so witzig, weil ich habe ja ab und zu mal Kunden, die sich ganz doll schämen, dann wenn sie bei mir sind. Ich habe so ein Streichholz wie du, genau das gleiche von jemand anderem mir machen lassen. Dann haben die so ein Rip-Off. Genau von dem. Klar, ist nur ein Streichholz, ne?
Ja.
Aber Aber es gibt ja verschiedene Arten, das zu machen. Und dann sieht es genauso aus. Ja, das sehen wir mal. Was soll's? Ist doch egal. Aber also mir gefällt es. Ich finde auch den Namen, ich habe mir den ja mal gegeben, weil ich dachte aus irgendwelchen Gründen, wenn ich meinen richtigen Namen habe bei Instagram, mit dem Reisen, dass dann die dann, dass ich da Stress bekomme, wenn ich nach Amiland, keine Ahnung, ich habe mir da irgendwas überlegt, was totaler Bullshit war, und habe mir dann einen neuen Namen ausgedacht, so einen anonymen Namen, ohne meinen richtigen Namen drin. Das habe ich jetzt auch, den habe ich jetzt drunter gemacht. Und das habe ich halt auch gemacht, weil das hat halt alles gepasst. Mhm. Und The Girl with the Matchsticks ist ja auch ein Märchen von Christian Anders. Mhm. Und das war immer ein Märchen, was ich kenne aus meiner Kindheit, und auch ein sehr trauriges Märchen, ja. Was auch mit Tod zu tun hat.
Ja, alle Märchen auch.
Und mein Großvater tatsächlich hat vor dem Krieg, also nach dem Ersten Weltkrieg, als er ein ganz kleines Kind war, musste der Streichhölzer verkaufen. So wie The Girl, das Mädchen mit den Streichhölzern. Mhm. Das ist so eine, weil die waren arm, relativ arm, die Mutter war tot und sein Vater hat ihn dann nicht zur Schule gehen lassen sozusagen, und er musste durch die Dörfer gehen und Streichhölzer verkaufen, und das ist so ein Ding, was ich immer in meinem Kopf hatte, dass mein Großvater das Mädchen mit den Streichhölzern war irgendwie. Ich weiß gar nicht, ist das, ich weiß nicht mal, ich muss mir doch mal das irgendwo von meiner Mutter erzählen, dass, ob das wirklich genau so war. Ich bin der Meinung,
du das dazu gemacht
ob ich
hast.
Mir das, also ich weiß, dass ein Mädchen das mitbekommen hat, was eigentlich von seiner Schule war. Weil er müsste, es war ja auch Schulpflicht, oder weiß ich gar nicht, ob Schulpflicht war, aber sie hat es ihrem Vater erzählt. Er hat gesagt, nicht dem, niemandem erzählen. Dann hat sie es ihrem Vater erzählt, und der Vater ist zu seinem Vater gegangen und hat gesagt, das Kind muss in die Schule. Und dann ist er komplett ausgerastet und hat ihn fast totgeprügelt. Ah. Ja, und das ist so eine Geschichte von meinem, was total hängen geblieben ist. Und dadurch habe ich mich so damit identifiziert, gefühlt irgendwie. Und dann hat alles irgendwie wieder gepasst. Jetzt haben wir doch drüber geredet, scheiße. Wollten doch gar nicht drüber reden.
Nee, so ist es ja andersrum gekommen. Na gut. Wir haben nicht gesagt, warum heißt du so.
Nee, weil ich hatte noch die Frage, was würdest du einem Lehrling oder einem Neubeginner raten? Und dann habe ich überlegt, vielleicht ist das für viele einfach so eine Sache, sich so was auszudenken. Jetzt, du hast es unbewusst gemacht, aber vielleicht könnte das Leuten helfen, einfach. Also ich meine, es sagt ja auch was aus. Also ich fand es erst so, aha, Streichhölzer. Mit der Geschichte dazu hat es auf jeden Fall einen Wert für mich. Ich kann es nachvollziehen. Das total. Hat, ja, Wert trifft es eigentlich. Es ist vielleicht schwierig, sowas so gestellt zu machen. So.
Ja.
Aber hätte ja sein können, dass du sagst, ey Leute, macht sowas ja nicht, fangt sowas nicht an, das geht übelst auf den
Sack. Nee, ich glaube, es ist bei jedem anders. Ich finde ja Konzepte generell gut. Es war ja ein Konzept. Ich habe ja erst später gecheckt, dass das ja was wirklich mit mir ganz viel zu tun hat. Das ist ja alles erst später. Ich habe mich auch dann so, weil Leute haben mich gefragt, und dann auf einmal ist mir das so, auf einmal kam mir das ja alles in den Sinn. Alles, was damit zu tun hat. Ich muss dazu auch sagen, dass ich ein ziemliches, ich habe viel gezündelt als Kind. Meine Mutter dachte immer, irgendwann, ich weiß
nicht, pyromanisch.
Ja, so ein bisschen pyromanisch war ich auch drauf. Und ich habe da auch ein paar Mal die Bude schon fast mit abgefackelt. Oh Gott, ich hoffe, meine Mutter hört das nicht. Ich weiß gar nicht, ob mir das so klar ist, aber ich habe da schon so viel so rumgezündet. Deswegen passt das alles irgendwie. Ich fühle mich damit auf jeden Fall. Das hat gepasst. Sonst hätte ich es, glaube ich, auch nicht gemacht. Man muss ja so ein Gefühl dazu haben, dass es was mit einem zu tun hat. Dass es sich richtig anfühlt.
Genau.
Ich glaube, also ich mag Konzepte sehr gerne, muss ich sagen. Ich glaube, du suchst ja immer was aus, was dir Spaß macht. Und mit Druck geht ja eh nichts. Mit Druck wird nichts. Also du kannst ja nicht das wollen, ganz doll. Und es muss, also es ist so, ich will jetzt ganz dringend was finden, sondern es kommt von selbst.
Absolut.
Denke ich.
Druck kommt auf jeden Fall Panikattacke.
Ja, genau.
Ja.
Deswegen kann man, glaube ich, auch niemandem so richtig so eine Tipps geben, weil das muss ja von denen. Ich glaube, wenn du bei dir bist, brauchst du ja so eine Tipps gar nicht auch, denke ich.
Nee, genau, das ist jetzt nur für Leute, also ich fand es manchmal interessant, die Gegenüberstellung von Intuition und Inspiration, dass wenn du eine Intuition hast, musst du dich nicht nach dem Außen richten, machst alles aus dir raus.
Ja.
Aber vielleicht brauchen Leute Inspiration. Das ist jetzt vielleicht doch der Sinn für mich, diesen Podcast zu machen. So, da war jetzt mal kurz so eine Idee.
Ja.
Weil du bist jetzt die Einzige, die ich kenne, die das so konsequent durchgezogen hat. Und deswegen warst du jetzt die Fachfrau dafür.
Ah, endlich mal die Fachfrau für irgendwas.
Für Streichhölzer.
Ja, tätowierte Streichhölzer. Aber nur für die Tätowierten, für echte Streichhölzer. Da fällt es mir dann wieder
zu gefährlich.
Zu gefährlich.
Zu zündeln.
Schlimme Erinnerungen.
Sind wir schon bei der Frage? Ich hab's doch schon gesehen.
Bei der Frage. Hast du
schon in meinen Augen gesehen, ne?
Ja.
So jetzt, wir gucken euch bitte, ich bin so aufgeregt, was jetzt passiert.
Nein, das
jetzt
ist einfach
unsere,
nur...
Jetzt kommt unsere
Key-Frage.
Ach so.
Die Key-Frage, ich wusste nicht,
was unser Podcast heißt ja Augen zu und durch. Was war dein letztes, und da bin ich jetzt wirklich sehr gespannt drauf, dein letztes Augen zu und durch Erlebnis? Jetzt haben sie in eine tiefe Krise gestürzt.
Nee, Augen zu und durch. Ich habe das Gefühl, dass mir das permanent passiert, aber so ein klein. Ich mache das voll oft.
Kann das auch was ganz? Also es kann auch, also einfach nur, wo
du ich glaube tatsächlich schon, naja, riskiert, aber ich glaube tatsächlich auch schon Momente, heute hierher zu kommen.
Mhm.
War schon, ach, Augen zu und durch. Mach einfach. Zieh einfach, ist doch egal. Lass es. Mach dir nicht so eine Platte.
Mhm.
Was waren die Befürchtungen, die du gehabt hast?
Das sind gar keine expliziten Befürchtungen. Ich glaube, das Problem ist, dass ich ja kein Mensch bin, der gerne auf... Ja, mein ganzer Charakter, wie ich rüberkomme, wirkt ja komplett gegenteilig. Aber ich bin einfach kein Mensch, der gerne auf Bühnen steht. Ich bin niemand, der gerne vor Kameras steht, auch wenn das nach außen alles komplett anders aussieht. Aber das stößt mich auch in Panikattacken auch. Also ich finde das sehr unangenehm. Ist mir auch total peinlich.
Aber ist der Podcast dein Format?
Ja, also es geht tatsächlich, und dadurch, dass du mir nicht gesagt hast, wie viele Leute sich das anhören vorher, bin ich auch froh drüber, kann ich jetzt einfach so tun, als würde sich das kleine Schwein reinziehen.
Mhm.
Und dann geht's. Aber ich habe schon gemerkt, als wir angefangen haben, dass mein Herz so ein bisschen schneller geschlagen hat und ich schon so, oh shit.
Habe ich auch.
Ja. Deswegen, also so viele, ganz dolle Augen zu und durch war glaube ich, die letzte Therapiegruppe, die ich mit Christoph zusammen gemacht habe in Bayern. Das war ganz viel Augen zu und durch.
Ja. Dauernd eigentlich, ne? Also dahin zu gehen, dann die Einzelnen dauernd diese Sachen zu machen.
Ja.
Also so Pausen, so kontinuierliches Augen zu
und durch. Ja, total viel Augen zu und durch. Aber ich meine, bei mir ist es auch manchmal schon so, wenn ich mit dem falschen Fuß aufgestanden bin, runterzugehen, um mit Leuten zu kommunizieren, Augen zu und durch.
Ja.
Es ist ja im Sommer alles immer, also wahrscheinlich öfter einfacher, aber viel Augen zu und durch. Permanent Augen zu und durch.
Guck nicht so.
Ich habe gerade so ein Fazitgefühl. Meine Intention war ja, dass wir diese Stimmung halten vor dem Podcast, und es ist voll gelungen.
Ja.
Das war ein kurzes Abflachen. Ah, scheiße.
Na, kurz so professionell. Wir sind mal kurz eine Viertelstunde professionell, obwohl wir schon so 4 Stunden gefühlt vorher gequatscht hatten.
Ja.
Oder 3.
Ja. Ich dachte auch, dass wir es ein bisschen übertrieben haben, weil ich da zwischenzeitlich schon gemerkt habe, boah, weiß nicht, ob ich das jetzt halten kann.
Ja, absolut. Aber das haben wir gut hinbekommen.
Ja.
Ich glaube, ich habe nicht einmal auf meine Fragen geguckt.
Ah, geil.
Das ist ein gutes Zeichen.
Stimmt. Hast du nicht.
Ich glaube,
es ist die längste Folge bis jetzt.
Krass,
aber die sie sich da gerade da oben zeigt an meiner Taktzahl, fühlt sich das so an. Aber ich finde nicht, dass das... Ich habe gerade nicht den Impuls zu denken, die muss man kürzen.
Ich dachte die ganze Zeit zwischendrin, das kann man doch nicht alles rein. Das ist doch viel zu lang.
Aber es gibt ja keine Beschränkungen bei Podcasts. Ja, kein Interview oder...
Könnten 10 Stunden lang Podcast machen.
Für die Leute, die so wie du dann vor einem Bild sitzen und da eingemuckelt sich das schön machen wollen, die hören den auch 2 Stunden.
Ja, das stimmt.
Also
das,
du hast ja auch ein 8-Stunden-Hörbuch wahrscheinlich. So.
Ja, nicht am Stück, aber...
Nee, genau, aber
du hörst das halt durch.
Genau, für die Hörer, die das als zu lang empfinden, einfach so ein bisschen Pausen reinmachen.
Einfach mal eine Pause machen.
Einfach mal eine Pause.
Oder einfach mal ein bisschen runterkommen.
Ein bisschen.
Oder Augen zu und durch halt.
Ja, Augen zu und durch. Einfach mal jetzt einfach durchhören. Einfach anhören. Es war ganz, ganz wunderschön mit dir.
Ja, ich fand's auch ganz toll.
Ich freue mich sehr.
Ich fand's auch ganz toll.
Schön.
Ab jetzt jede Woche, ne?
Jetzt ist erstmal Schluss für heute. Es ist 23:05 Uhr. Auf Wiedersehen und bis zur nächsten Folge.
Bei Audible.